Herzlich willkommen zur 28. Session der Coaches Corner. Wie immer, bevor wir anfangen, geht ein herzlicher Gruß Richtung Frankfurt raus.
Moje.
An meinen Co-Host Mario, freue ich mich immer. Wie geht es dir, Mario?
Gut, sehr gut. Ist ein bisschen saure Gurkenzeit aktuell. Die großen Wettkämpfe sind rum, jetzt kann man erstmal durchatmen. Und irgendwie, ja, das Wetter ist ein bisschen ätzend gerade draußen, aber ja, ist halt Sommer.
Aber hast du dich erholt von deinen Trips, also die Triathlon-Trips, die du hattest?
Ja, Trips in Frankfurt haben auch eine andere Bedeutung.
Ja, deswegen habe ich das extra nochmal gesagt.
Ja. Ich war jetzt wirklich viel unterwegs und habe eine intensive Zeit gehabt mit vielen Wettkämpfen innerhalb von 10 Wochen. Sieben Rennwochenenden war jetzt schon auch viel. Aber irgendwie alles geil und ja, ich bin froh, dass es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist, genau.
In Thun habe ich mir nach dem Rennen ein bisschen Sorgen gemacht, aber ich habe dir ja gesagt, so Kopf hoch, erholen und dann bin ich froh, dass ich dich jetzt wieder lächeln sehe und vor allen Dingen erholt sehe, ja? Nicht nur lächeln, sondern auch erholt.
Ja, Thun war insofern halt blöd, weil Sammy halt um ein paar Sekunden am Podium vorbei, also Sammy Hützler am Podium vorbei geschrammt ist und das eigentliche Ziel, die Nizza-Quali halt eben auch verpasst hat und jetzt, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, das fünfte Mal schon um einen Platz vorbei geschrammt ist und das Top-Leistung, aber der Stachel, der sitzt ein bisschen tief, nicht nur bei ihm, sondern auch bei mir. Wir haben da auch uns mal eine Woche in Ruhe gelassen und er war angeln und ist runtergekommen und ich habe auch mal irgendwie das versucht zu reflektieren, aber am Ende des Tages ist es halt Sport, auch wenn es bitter ist.
So ist es. Und sehen wir uns eigentlich, was ich dich fragen wollte, sehen wir uns eigentlich irgendwie in Frankreich oder vielleicht sogar auf einer Pazifikinsel dieses Jahr? Weiß gar nicht, was du geplant hast. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen.
Leider weder noch. Also Kona mache ich dies ja nicht. Das war von vornherein klar. Das habe ich mit meiner Frau so abgesprochen. Aber ich wollte nach Nizza. Und jetzt haben wir, ich habe ja 4 Kinder. Und Kind Nummer 4 hat heute auch Geburtstag, wird 7 heute.
Oh, und dann auch indirekt hier, ne? Alles Gute.
Ich gebe es gerne weiter.
Insbesondere an dich.
Ja, danke. Und eigentlich war die letzten Jahre immer Einschulung dienstags. Und jetzt, warum auch immer, hat die Schule das auf den Samstag gelegt.
Ich weiß, das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ja.
Das ist genau der Samstag vor Nizza und da kann ich einfach nicht weg, das geht nicht. Ich glaube, das könnte ich moralisch nicht irgendwie. Ich habe schon überlegt, ob ich am Samstagabend ganz spät nochmal nach Nizza fliege, aber dann irgendwie, ach, dann mein ökologisches Gewissen, das plagt mich dann auch. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das mache ich jetzt, glaube ich, nicht.
Nee, gut, dass du das priorisierst. Also das unterstütze ich an der Stelle, auch wenn ich natürlich traurig bin, dass wir dann nicht zusammen einen Roséwein, glaube ich, in der Côte d'Azur
Provence. Ja, aber Lahti mache ich vielleicht noch, muss
ich
mal gucken.
Ach, ja, da bin ich leider nicht.
Samstags vorher aus dem Urlaub und ich habe jetzt gestern mal nach Flügen geguckt. Das geht ganz gut, glaube ich, und vielleicht mache ich das noch.
Ich glaube, das Problem ist die Unterkunft. Aber vielleicht hast du da schon eine Lösung.
Hätte ich auch jemanden, genau.
Okay. Ja, dann so viel zu uns. Und dann bin ich total froh, dass wir heute nach, glaube ich, 2 Sessions, die wir alleine gemacht haben, die mir natürlich auch einen großen Spaß gemacht haben, Mario, mit dir alleine, aber einen Gast haben. Und wir haben keinen geringeren als Jonathan Zipf, ehemaliger Nationalkaderathlet. Ich glaube, durchaus auch erfolgreich. Kann er ja gleich selber sagen, ob er zufrieden ist mit seiner Karriere oder nicht. Ich kenne ihn ja ein bisschen und ist ja schon auch immer kritisch, was das angeht. Heute Landestrainer in Bayern und da dürfen wir ihn auch begrüßen. Also ein herzliches Servus nach Bayern, beziehungsweise wie ich gelernt habe, Mittelfranken, wobei dir das persönlich nicht so wichtig ist, aber den Franken wahrscheinlich eher.
Ja, Servus, genau so ist es. Ja, die legen hier großen Wert drauf, aber ja, ich meine, ich habe letztendlich ja in der Nähe von Freiburg bin ich aufgewachsen, habe dann im Saarland gewohnt und 13 Jahre und wohne jetzt in Bayern. Also mir ist es da eigentlich ziemlich egal, dann der örtliche Patriotismus, sage ich mal. Ne?
Okay, ja, nicht, dass ihr morgen was würde man sagen, in Bayern vor der Tür stehen.
Mit Mistgabeln.
Mistgabeln,
ja. Nee. Also ich bin hier schon der Ausländer für die. Das ist schon wirklich so hier in Allersberg, wenn man so, glaube ich, 10.000, 11.000 Einwohner, da bin ich schon der Ausländer und da wissen die das schon alle, ja.
Okay. Ja, wir ich habe ja gerade so ein bisschen dich vorgestellt, aber wir geben ja unseren Gästen auch immer die Chance, dich so ein bisschen selber vorzustellen, damit du auch so ein bisschen, ja, du weißt es ja viel besser. Ja. Deswegen, ja, stell dich doch einfach mal vor und vor allem natürlich deinen Werdegang in unserem Lieblingssport Triathlon.
Ja, danke erstmal für die Einladung. Also hat mich sehr gefreut. Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel Podcast-Erfahrung, ein bisschen hier regional. Von der TSG haben wir einen kleinen Podcast. Und ja, ansonsten kann ich aber normalerweise, glaube ich, ganz gut reden. Also es sollte einigermaßen funktionieren. Ja, wie du schon angesprochen hast, ich war selber halt Profi-Triathlet, 15 Jahre lang im Prinzip. Und bin da schon so den klassischen Weg gegangen vom Landeskader in Baden-Württemberg, dann über Nationalmannschaft, also mit 16 dann das erste Mal als Jugendathlet bin ich, konnte ich schon bei der Junioren-EM starten. Und genau, bin dann mit 18 zur Bundeswehr-Sportfördergruppe, quasi vom Juniorenbereich in U23-Bereich und somit auch nach Saarbrücken dann gezogen. Und das war damals noch, da hatte man letztendlich auch keine Wahl, ne? Wenn man dann sich der Sportfördergruppe angeschlossen hat, dann hat es auch bedeutet, eben nach Saarbrücken zu ziehen. Aber ich habe dort gern gewohnt, ja, 13 Jahre lang und war dort eigentlich sehr glücklich und habe so ein ganz normales Profileben geführt, eben auf der Sprint- und Kurzdistanz, olympische Distanz. Und bin eigentlich insgesamt mit meiner Karriere zufrieden. Also ich habe natürlich schon einige Knackpunkte so, mit denen ich hadere, wenn ich drüber nachdenke. Weil man natürlich am Ende, ja, sieht man immer die Platzierungen, die dann dastehen. Und da stehen teilweise ordentliche Platzierungen. Aber wie knapp das manchmal war, zum Beispiel in Lausanne bei einer Sprint-Weltmeisterschaft auch tatsächlich an einem Podium dran. Und auch den ganzen Lauf eigentlich auf dem Podiumsplatz gelaufen. Einfach taktisch unklug und mich dann von 4 Leuten habe absprinten lassen. Solche Sachen, die sind im Nachhinein natürlich ärgerlich, weil wenn man mal Junioren-Vize-Weltmeistertitel hatte ich, aber jetzt in der Elite natürlich nochmal irgendwie im Podium, außerhalb der Staffel zumindest, ne? Staffel ist ja nochmal was anderes. Ja, das nagt natürlich ein bisschen, aber auch wäre ich natürlich gern bei Olympia gewesen. Ja, das ist so eigentlich der größte Knackpunkt, aber ja, ich bin da ganz gut darin, dann, glaube ich, die Sachen zu verarbeiten und nach vorne zu schauen. Es war zweimal denkbar knapp im Prinzip. Das erste Mal 2012 habe ich auch absolut Pech gehabt einfach, weil das war im Prinzip 2010 bis 12 waren meine besten Jahre. Auch von den Ergebnissen her und allem drum und dran. Und war ich auch jedes Mal, also jedes einzelne WTS-Rennen hatte ich sozusagen auch eine Top 12. Und war auch immer unter den 2 besten Deutschen oder bester Deutscher. Also hätte da sozusagen die Quali immer gehabt. Aber das Quali-Rennen war in London und in Hamburg beim WTS-Rennen. Da hatte ich so hart reintrainiert, dass ich mir einen Muskelfaserriss in der Brust zugezogen hatte. Es hat sich schon wochenlang so ein bisschen angekündigt, um einfach das Schwimmniveau halt so stabil zu machen, dass ich sicher im Pack sitze. Es hat auch funktioniert. Ich bin das Jahr super geschwommen. Bin sogar einmal oder zweimal Top 10 aus dem Wasser. Ja, aber in Hamburg kennen ja die meisten, wenn man dann aus dem Tunnel rausschwimmt und das war dann noch olympische Distanz und dann hat es einfach reingestochen. Ne? Die letzten 80 Meter bin ich dann quasi einarmig noch zu Ende. Wurde noch Neunter dann in dem Rennen, also war eigentlich noch zufrieden, aber konnte dann die 3 Wochen bis zur Olympia-Quali 2011 war das dann in London, konnte ich eben noch einmal ins Wasser noch springen. Ja, und das hat nicht gereicht, da war dann Chris McCormack am Start, da hatte er auch so versucht, wieder sein bisschen Debüt oder sein Comeback zu geben. Und dann bin ich mit ihm hinten aus dem Wasser gestiegen und dann war eigentlich das Rennen vorbei. Ja,
ja, krass, ne? Innerhalb von, also 2 Wochen oder was es jetzt waren, von einer Top 10 Wasserausstieg zu ganz hinten. Das zeigt einfach mal, wie hart der Hochleistungssport ist an der Stelle.
Ne? Ja, ja. Also das war tatsächlich dann, ja, das war bitter, ne? Ich war davor eben 7. schon in Lausanne und ich glaube beim Auftaktrennen in Sydney war ich auch direkt 7. und es waren immer auch, da muss man sich vorstellen, von den Abständen her, olympische Distanz, war das immer so um die 30 Sekunden, 30, 32, 33 Sekunden auf Platz 1, ne? Also das war schon alles, wir waren da sehr eng zusammen und auch in Hamburg habe ich dann einen taktischen Fehler gemacht, war ich zwar noch 9. bei dem Rennen, aber ich hatte auch eine bessere Laufform im Prinzip, bin aber den ersten Kilometer, vielleicht so als 15. aus der Wechselzone und bin den ersten Kilometer, das hat der Chris Gemmel damals noch immer ausgerechnet, den ersten Kilometer reingestoppt, hat er nach dem Rennen gemeint, ja, Johnny, du bist 2:42 angelaufen. Dann habe ich gesagt, ja, das war dumm, weil ich bin halt an die Gruppe rangelaufen und bin dann auch vorbeigelaufen direkt, was halt einfach ein Fehler war. gepusht von der Fernsehkamera, von den Zuschauern und habe einfach übertrieben. Und bei Kilometer 3,5, als aus der kleinen Gruppe dann zum ersten Mal die Attacken losgingen, da war ich im Prinzip der Erste, der nicht mitlaufen konnte, um sich dann bei Kilometer 7 wieder zu fangen. Ne? Aber dann hast du halt das Gap von 30 Sekunden und dann läufst du nicht mehr um einen Podiumsplatz. Der Sebastian Rank war da, glaube ich, Vierter dann bei dem Rennen, sondern dann läufst du halt plötzlich noch um Platz 8, 9, 10. Und ja, das waren halt so kleine Details im Nachhinein, wo ich halt sagen würde, okay, ich hätte einfach schlauer sein können. Ja, andererseits ist es immer leicht zu sagen, ne? Vielleicht war es auch wirklich nur das, was ich halt an dem Tag auch konnte. Ja, zumindest war es dann mit der Olympia-Quali erstmal schwierig, ja.
Du hast vorhin gesagt, du hast es geschafft, dann irgendwie nach vorne zu gucken. Hast du da irgendwelche Strategien angewandt? Hast du für dich irgendwelche, hast du vielleicht auch eine Hilfe gehabt von sportpsychologischer Seite, die dir da zur Seite gestanden haben und dann einfach gesagt haben, okay, wir helfen dir jetzt aus dem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Tal der Tränen raus. Also das ist ja schon auch immer eine harte Nuss, die man knacken muss als Athlet, wenn es halt vielleicht nicht so richtig läuft und man wirklich auf den Tag X drin hintrainiert hat und ja, dann kommt halt irgendein Unwägbar dazwischen, wie jetzt ein Muskelfaser ist. Ist ja schon schwierig. Hast du es alleine gemacht oder habt ihr damals in der Zeit dann schon auch einen Ansprechpartner gehabt?
Nee, ich habe es eigentlich schon, also was heißt alleine, schon alleine gemacht, aber natürlich schon mit meinem Trainer zusammen. Das war damals, da war es der Roland Knoll, ja, mit dem ich jetzt wieder zusammenarbeite. Und ja, das war ja 2010, 11, 12. Ich hatte da echt so, zum Beispiel zur Sportpsychologie hatte ich ganz wenig Bezug. Aber ich war auch einfach so, ja, mein Papa hat immer gesagt, das ist eigentlich Fluch und Segen, weil ich hatte schon immer eine Begabung, dass mir viele Sachen auch egal sind im Leben. Also ich konnte mich schon so aufs Wesentliche konzentrieren und war damit happy und zufrieden. Und die anderen Dinge waren mir egal, sind dann manchmal halt auch wichtige Sachen auf der Strecke liegen geblieben. Aber ja, so mit der Lockerheit, denke ich, konnte ich auch halt über sowas ja fix dann, oder konnte ich fix damit abschließen. Letztendlich ist ja so, ich wurde auch dann von Ärzten natürlich gut betreut. Das heißt, es gab am nächsten Tag schon direkt einen Plan, okay, was machst du, wie kann man dir helfen? Dann ein spezieller Arzt im Saarland, irgendwie die Muskelfaser ist angeschaut, wann kannst du wieder trainieren, ne? Was schmierst du da drauf und so weiter und so fort. Und ja, von dem her war eigentlich am Tag danach, war ich schon wieder damit beschäftigt, ja, reicht oder reicht nicht für London. Da war eben dann die Quali für 2012, das Quali-Rennen. Ja, aber ich hatte da jetzt, also ich bin da jetzt nicht mental daran zerbrochen, ne? Zumal es ja auch, man muss ja sagen, damals war ich ja deutlich jünger. Und das habe ich auch gemerkt, je jünger du bist in der Karriere, desto leichter fällt dir natürlich alles, ne? Weil du, da war ich natürlich am aufsteigenden Ast, da habe ich gedacht, okay, ich bin teilweise ganz knapp vom Podium entfernt. Podium ist das, was ich kann. Der Roland hat mal zu mir gesagt, nee, Johnny, du bist eigentlich so einer der wenigen, denen traue ich zu, die Brownies im Laufen zu schlagen und so. Und daran glaubst du ja dann. Und dann bist du irgendwie, ich war da innerlich einfach gefestigt, ne? Und klar, 5, 6, 7 Jahre später hatte ich ja nochmal auch ein paar Rückschläge. Dann sieht es natürlich irgendwann anders aus, ne? Aber zu der Phase ist es mir relativ leicht gefallen eigentlich, ja.
Genau, du hast es gerade gesagt, ein paar Jahre später hattest du dann, glaube ich, Knieprobleme. Wie man die gelöst hat, kannst du ja gleich auch nochmal sagen. Ja. Das sagst du ja immer, glaube ich, letztens auf Instagram gesehen, Story of your life. und vielleicht dann auch so ein bisschen jetzt, vielleicht dann ja dann dein Profikarriereende und Übergang dann in die zweite Karriere sozusagen als jetzt als Trainer. Wie ist das gelaufen und wie bist du da hingekommen?
Ja, also das eine führt letztendlich zum anderen, ne? Also ich kann es auch kurz fassen. Das ist ja, was du bei Instagram gesehen hast. Ich bin da manchmal, ich habe einen sehr guten Kontakt hier zu den Sportzahnärzten Edel und Weiß in Nürnberg. Und die haben mich dann eben nach den Problemen, die ich hatte, begleitet den Rest meiner Karriere. Und da halte ich ab und zu so ein paar Vorträge. Die bilden Sportzahnärzte aus sozusagen. Und dann kommt mal von mir so ein lockerer Vortrag, der nur eine halbe Stunde dauert, einfach so dazwischen über ein Sportlerleben. Und ja, das ist letztendlich, was ich ja jetzt erzählt habe, war sozusagen, wie ich die erste Olympia-Quali verpasst habe. Und ja, dazu muss man auch sagen, 2012 ging das noch weiter, da war ja nochmal eine Chance, sich zu qualifizieren. Und da war das das Quali-Rennen aber in Madrid und es war mehr oder weniger an der Strecke, die war von Mike Petzold zugeschnitten. Und somit war im Vorfeld schon klar, dass er es wahrscheinlich holen wird. Ich bin 2,5 Minuten schneller gelaufen, aber er war eben vorne in der 6-Mann-Gruppe und hat dann auch die Quali geholt. Ja, das war im Nachhinein, kann man schon sagen, ja, es gab nicht viele Möglichkeiten, eine Quali auszurichten, aber es war seitens der DTU schon auch so ein kleines Geschenk an Mike Petzold, weil auch klar war, dass er danach so ein bisschen aufhören wird und so. Und ja, hat er die Quali dann geholt. Und genau dann ging es weiter, dann war ich verletzt. Also Richtung 2016 dann, war ich 2013 eben durch die Bundeswehr auch nochmal, hatte ich nochmal so einen Laufbahnlehrgang, den letzten. Dann wurde ich quasi Oberfeldwebel und die muss man da alle absolvieren, hatte dann Knieschmerzen bekommen. Und jetzt die ganz kurze Zusammenfassung ist eigentlich, dass ich ganz viele Sachen ausprobiert habe, bei zig Ärzten war, Ernährung umgestellt habe, mir einen eigenen Athletiktrainer besorgt habe, glutenfrei mich ernährt habe und letztendlich hat nichts geholfen. Die Knieschmerzen wurden immer schlimmer, die Patellasehne wurde auch operiert dann. Und ja, erst ein Jahr später kam ich dann eben über einen Zahnarzt, der relativ ganzheitlich versucht zu behandeln, darauf, dass ich halt einen Zahn habe mit einer Wurzelbehandlung oder Wurzelkanalfüllung und dass der anscheinend Probleme macht, ne? Und ja, die Kurzfassung ist, dass er den einmal kurz den Zahn betäubt hat, ohne dass ich Zahnschmerzen hatte. Und ich konnte dann 20 Minuten wirklich die Knieschmerzen, ich konnte ihn immer provozieren. Ne? Und das ist, da hatte ich die schon ein Jahr gehabt, also schon wirklich chronisch. Und es war total verrückt für mich. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe da Kniebeuge gemacht und so. Und das war ja schon im Alltag. Ne? Also ich hatte wirklich, wenn ich kurz auf der Stelle gestanden bin und einen Schritt gemacht habe, hatte ich eigentlich Schmerzen. Also es war damals dann schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Profikarriere ist das eine, aber ich hätte schon gern ein schmerzfreies Leben auch jetzt. Und ja, das hat dann über ein Jahr gedauert, konnte ich auch über ein Jahr nicht laufen. Und dann war 2014, habe ich wieder angefangen und habe letztendlich bis zur Olympia-Quali 2016 ganz knapp zu wenig Punkte im Olympia-Ranking dann gehabt. Also ich war da auch wieder, ich konnte ja 2016 nochmal dann 2 Top-10-Platzierungen machen in Edmonton und in Hamburg und war also auch wieder fit und habe auch gezeigt, ich bin einer der Kandidaten für die Olympia-Quali, wenn jetzt sogar mit dem Steffen Justus zusammen der Stärkste. Aber es war halt eben, ich konnte das Quali-Rennen nicht starten einfach, ne, weil ich von den Punkten her nicht reingekommen bin. Ja. Im Nachhinein war es ja eh egal, weil es ja eh nur die Anna Hauke startet, aber... wusste man damals ja noch nicht, ne?
Ja, das Thema hatten wir mit Gregor schon mal vor längerer Zeit. Ja,
die waren dann, also vielleicht da ein bisschen Ärger habe ich mir dadurch natürlich auch erspart dann im Nachhinein, ne? Weil es hätte mich sicher auch alles ganz schön geärgert, ja. Ja, genau, und dann
schon krasse Tiefpunkte DTU eigentlich gewesen, gell? Wenn man sich das überlegt. Also das. Also tiefer geht's fast nicht mehr, gell? Das war schon übel.
Ja, also mich hat es dann später auch noch betroffen. Aber also es ist ja jetzt kein Bashing mehr, oder ich bin absolut, also jetzt auch nichts gegen die DTU. Man muss ja immer verstehen, dass man sieht ja immer den Verband, aber da wechseln ja die Leute ständig, ne? Und das war, glaube ich, auch oder ist im Sport auch eins der Probleme bei uns im Triathlon zumindest, dass dann alle 4 Jahre mal ausgetauscht wird. Und dann so war es dann halt auch bei mir. Letztendlich, was jetzt auch zum Ende der Karriere dann führt und dann auch zum Trainerdasein, dass dann, ich hatte halt Olympia-Quali nicht geschafft 2016, war aber wieder recht fit, habe aber auch gemerkt, okay, es hat alles richtig viel Kraft gekostet, ne? Also wieder gesund zu werden, wieder fit zu werden, dann ist ja nicht so, dass wenn du ein Jahr lang nicht gestartet bist, dann startest du nicht einfach wieder WTS. Dann hat mich der Dan damals trainiert, der Dan Norang, was eigentlich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wirklich perfekt war, weil er ein super Maß hatte von, also ein Gefühl hatte von dem, was kann ich schon wegstecken und was ist aber auch jetzt nicht zu viel Belastung. Ne? Ich meine, wenn du ein Jahr nicht gelaufen bist und du willst das nächste Jahr Europacups und Weltcups starten, dann ist ja nicht so, dass du so eine Woche läufst du 10, nächste Woche 20, die Woche drauf 30 Kilometer. Das funktioniert ja nicht. Und das hat er gut gemacht, aber dann reist du halt erstmal durch die ganze Welt. Dann war ich in Indonesien im Winter, dann war ich in Durban, Südafrika, dann war ich in Australien, Neuseeland, habe versucht, Punkte zu holen. Ja, teilweise hat es geklappt, teilweise hat es nicht geklappt. Hat auf jeden Fall viel Kraft gekostet, ne? Und dann war es 2016 eben auch so, dass ich die Top-Rennen hatte Olympia quasi Quali trotzdem verpasst und war in der Weltrangliste wieder ganz gut gerankt, auf jeden Fall Top 20. Und auch die Kaderquali war Top 25. Und ja, wie gesagt, das hat sich so zugespitzt. Ne? Ich war 24., 18., eben dadurch, dass ich langsam fit geworden bin, war dann 10. in Hamburg und war dann 8. in Edmonton. Und 2 Wochen später war das Core Final. Da sind wir direkt nach Cozumel, Mexiko rübergeflogen, um uns schon mal anzupassen, auch zu akklimatisieren. Und ich habe dort gemerkt, trotz der Hitze, ich habe nochmal durch den Wettkampf in Edmonton auch, habe ich nochmal einen Sprung gemacht. Und ich habe mich so unglaublich fit gefühlt, das war brutal. Also wir haben da nochmal Tempoläufe gelaufen, brutale Zeiten damals.
Sag mal an, die Leute wollen immer Zeiten hören.
Ich konnte schon dann mal so Sets laufen wie 8x1000 in 2,51er Schnitt, 51-52er Schnitt, aber gesteigert. Also das heißt, bei knapp über 3 Minuten angefangen und bei 2,40 aufgehört. Das war dann, für mich war das schon schnell und ich habe gewusst, okay, ich bin fit und ja, man kennt es vielleicht, zumindest die ein bisschen Richtung Leistungssport orientiert sind, dass man hat viele mittelmäßige Tage, so ging es mir immer und irgendwann kommt die Fitness immer mehr dazu, man hat immer viele sehr, sehr gute Tage und ganz wenige Tage, an denen gar nichts geht und dann hat man irgendwann so ein Hoch oder so ging es mir halt und da ist einfach so, ich dachte fast immer, ich könnte noch eins drauflegen. Also ich habe absichtlich im Training mir noch ein paar Prozent gespart, hatte aber schon im Hinterkopf, selbst bei einer 2,40 zu laufen, dachte ich, ich hätte auch 2,36 laufen können. Ne, so ist es dann, wenn du irgendwann merkst, so, okay, du bist so fit, die Beine machen einfach weiter. Und ja, hat mir aber nichts geholfen, weil am Freitag vor dem Rennen, Sonntag war es Rennen und am Freitag habe ich eben gemerkt, okay, ich kriege Halsschmerzen und so, ich fühle mich irgendwie schlecht. Und habe dann mit dem Arzt geredet, der hat gemeint, ja, warten wir mal ab, ist ja noch nicht schlimm, siehst mal durch. Ich habe gesagt, ja, gibt jetzt auch keine Option, ne? Ich mache Samstag alles mit. Samstag noch ein bisschen schlechter gefühlt, aber Vorbelastung und alles mitgemacht. Und dann hatte ich ja am Sonntag dann Fieber. Das heißt, kein Grand Final für mich und sozusagen dann auch abgerutscht in der Weltrangliste. Und hatte dann Zika-Virus mir dort eingefangen durch die ganzen Stechmücken, obwohl wir so vorbereitet waren und eingeschmiert und alles. Aber ja, ich bin ins Krankenhaus gekommen, hatte schon überall so die Punkte und die haben gleich so gelacht. Ah ja, Zika, haben wir hier ständig, ne? Na gut, auf jeden Fall war es aber so, dass ich dann daraufhin aus dem Nationalkader geflogen bin, weil dann halt wieder der Sportdirektor gewechselt hat und der hat gesagt, ja, dies Jahr ziehen wir eiskalt durch. Top 25 WTS ist Kaderquali, du bist 26 im Ranking. Dann habe ich gesagt, na gut.
Wegen dem Mückenstich.
Ja, habe ich gesagt, ja. Na gut, ich war jetzt der 10. in Hamburg und 8. in Edmonton. Ihr seht ja den Progress quasi, ne? Ihr seht ja, also man sieht ja eindeutig, wie es vorwärts geht. Ich sagte, ja, aber das dieses Jahr sind wir da, es gibt halt eine Linie, die ist halt Top 25, du bist halt 26. Das war's halt jetzt, ne? Und ja, so hab ich einen Anruf bekommen dann quasi aus Saarbrücken. Ja, und hat's noch gehiesen, es macht aber, du kannst aber schon noch ein bisschen weiter in Saarbrücken trainieren, darfst halt in der Trainingsgruppe trainieren, aber es sagt jetzt keiner, also wortwörtlich war so, sagt jetzt keiner was, wenn du Tempoläufe auf der Bahn machst. Und genau, dann war es halt schwer, sich zu organisieren, ne? Ich konnte dann bei den Schwimmern mitschwimmen, beim Hannes Vitenze und so. Es war alles ganz gut, aber hab halt einen Winter alleine trainiert und es ist alles, auf der olympischen Distanz ist alles eigentlich mühsam und ich kann es auch keinem raten, das alleine zu versuchen. Ja, da gibt es ja auch einige Jungs oder Mädels, die das so ein bisschen probieren und meiner Meinung nach denke ich, dass auf der Langstrecke einiges geht, aber dass du auch da Trainingspartner brauchst. Aber auf der olympischen Distanz, da brauchst du deine Squad, so entweder ein Stützpunkt oder Joel Filiol oder du brauchst deine Top-Trainingskameraden, die dich jeden Tag mitziehen. Ne? Du kannst ja auch mal zurücknehmen und sagen, ey, ich trainiere heute mal alleine, aber du musst wissen, wenn ich hier ins Schwimmtraining gehe, dann sind da 7 andere und wir ziehen das zusammen durch. Und ich habe halt dann den ganzen Winter alles alleine trainiert mit so dem Hintergedanken, ja, euch zeige ich es aber. Und das hat mich dann kaputt gemacht. Ne? Und ja, dann ist noch ein paar gute Rennen gehabt und dann ist es irgendwann ja so Ende 18 dann, glaube ich, war das mit dem Pushing Limits Race noch in Rating. Ich glaube, das war 18. Nee, warte mal, war das?
Nee, 20 war das.
20 war das, genau. 20 habe ich das noch so hingezogen. Und dann gab es hier die Gelegenheit, dass man hier halt auch Verstärkung gesucht hat in Bayern. Und dann habe ich ja eine Weile überlegt, weil natürlich habe ich den Sport schon noch gern gemacht, habe aber auch gemerkt, okay, ich kann keine 100% mehr geben. Weltcup habe ich davor schon abgesagt. Auch mit der Konsequenz, dass ich ja da schon gesagt habe, gut, dann höre ich auch auf. Wollte noch tatsächlich auch Mitteldistanz machen. Auch so ein bisschen, weil mir da öfters eingeredet wurde, ja, das könnte ganz gut klappen, weil ich schon so eher auch so ein zäher Athlet war. Und ja, dann habe ich aber die Chance einfach wahrgenommen, ne? Und dann kam ja Corona und alles. Im Nachhinein war das dann alles eine glückliche Fügung. Und ja, aber auch ein sehr harter Cut, muss man sagen. Also vom Profiathleten dann zum Landestrainer, zack, in ein paar Tagen. Ja, ich hatte ja einen B-Trainerschein schon gemacht während meiner Karriere. Von dem her ging das dann formell zumindest. Genau. Und ja,
das war die Sportförderkompanie, war das dann auch zu Ende mit Rauswurf aus der Nationalmannschaft? Oder hast du dann Übergangszeit noch gehabt? Also es gibt ja eine Übergangszeit,
ja, wie das ist. Genau, ja, Übergangszeit, Übergangsgebühren. Also ich war dann, ja, da kamen die mir ein bisschen entgegen. Das hing tatsächlich alles auch an einem Monat, weil normalerweise ist dann, ja, raus aus der Nationalmannschaft bedeutet auch raus aus der Sportfördergruppe. Hat man ja jetzt vielleicht beim Justus Nieschlag ein bisschen mitbekommen. Und dann ist es aber so, dass ja, es kann ja sein, dein Vertrag läuft trotzdem noch weiter. Ne? Du wirst nochmal ein Jahr verlängert, kann aber auch sein, du wirst nochmal 2 Jahre verlängert bei der Bundeswehr. Und wenn du dann aus der Nationalmannschaft fliegst, da sagen die, na gut, dann musst du jetzt normalen Dienst in der Truppe leisten, weil du bist jetzt kein Profisportler mehr. Und dann musst du, das hat der Patrick Lange mal gemacht zum Beispiel, der war damals, als ich Nationalmannschaft war, saß der öfters im Geschäftszimmer in Mainz. Das heißt, wir sind dann da hingekommen, einmal im Monat muss man da antanzen und halt irgendwie, da liegen immer irgendwelche 2 Sachen, die musst du immer unterschreiben, komischerweise. Und dafür musst du halt nach Mainz fahren, kurz mit denen reden. Und da sitzt da Patrick Lange dann und mit dem füllst du die Sachen aus. Ne? Das war halt vor seiner Karriere. Eigentlich schon ganz lustig alles. Ja, und nee, dann haben die das aber, also ich hatte ein gutes Verhältnis dort zum Chef und es ist so, dass wenn du 12 Jahre verpflichtet bist, stehen dir 3 Jahre Übergangsgebührnisse zu. Wenn du 12 Jahre und 1 Monat verpflichtet bist, stehen dir 5 Jahre Übergangsgebührnisse zu. Und wir haben es dann schon geschafft, dass ich auf 12 Jahre und 1 Monat verpflichtet wurde, was dann ganz gut war. Und das heißt, ich hatte eben jetzt bis letzten Oktober quasi noch Übergangsgebührnisse bekommen. Und bis dann, ich war halt einfach dann mit 2 Lohnsteuerkarten halt in 2 Lohnsteuerklassen drin, ne? Und genau, aber das hat mir halt am Ende noch geholfen, dann eben 2019, 20. Aber auch da habe ich dann gemerkt, okay, ich fange jetzt so langsam an, anstatt mit dem Sport was zu verdienen, auch so ein bisschen drauf zu zahlen. Und dann habe ich mir auch gesagt, okay, es macht, also mein Verständnis von Profiathlet war schon immer ganz klar, ich muss ein gutes Leben haben, ich will alles für den Sport geben können, mir dabei auch noch was ansparen, alles andere ist, ja, hätte für mich nicht gepasst, ne?
Wenn du, wenn wir da mal anknüpfen, dann ist das ja ein Sprung ins kalte Wasser für dich gewesen, die Coach-Rolle. Ich meine, du hattest immer Trainer, du warst in diesem Leistungssportsystem, du kennst das System, ja. Landeskader-Ebene, Bundeskader-Ebene. Mal ganz einfach gefragt, wenn du heute, also aus diesem Learning, also ein Platz, warst du dahinter, ja, und dann lagst du vielleicht an einem blöden Mückenstich, sag ich jetzt mal übertrieben, also zugespitzt. Vielleicht war es so.
Mückenschiss. Was Mückenschiss.
Okay. Sagen, genau. Kann auch gewesen sein, ne?
Ja. So, aber wie siehst du das heute? Also, wenn jetzt, du musst ja sicherlich auch mal Entscheidungen treffen, die nicht, die hart sind. Also, wo du vielleicht auch heute aus deiner eigenen Perspektive und deiner eigenen Erfahrung vielleicht auch die Athletensicht besser oder Athletinnen-Sicht besser nachvollziehen kannst. Bist du da vielleicht aus der Erfahrung in Anführungszeichen ein bisschen weicher oder sagst du, nee, so ist das System und das war damals blöd für mich, aber eigentlich ist es auch gerecht, weil alle gleich behandelt werden?
Ja, also das ist, ich glaube tatsächlich, das ist schon ein guter Punkt, den wir hier jetzt in Bayern haben mittlerweile. Und zwar das, also wie du sagst, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Also ich meine, die Rolle als Athlet bist du der, um den sich alles dreht. Also du stehst einfach im Mittelpunkt, dir kann irgendwann und muss, dir müssen auch Dinge wirklich egal sein, weil du musst sagen, okay, am Ende zähle ich. Naja, also ich war immer sehr sozial und bin immer in Trainingsgruppen gut klargekommen, aber ja, zum Beispiel jetzt irgendwie, du bist kaputt und sagst, ich bleibe jetzt heute Morgen liegen, ne? Oder keine Ahnung, es gibt 1000 Beispiele, dann ja, stehst du einfach im Mittelpunkt. Und als Trainer ist ja plötzlich so, plötzlich war ich halt ein Landestrainer und musste halt viel wissen. Ne? Also ich werde plötzlich gefragt, ich muss mich um die jüngeren Athleten kümmern und alles. Ne? Merk auch, okay, das ist denen ihre Leistung, die zählt, das ist schon alles. Da habe ich jetzt schon 3 Jahre gebraucht, um da reinzuwachsen auf jeden Fall. Aber ich hatte halt das Glück, dass wir so von den Gruppen her hier ein bisschen aufgeteilt sind. Das heißt, der Roland ja die Älteren übernimmt, eben um Simon Henseleit und Annabel Knoll eine kleine Gruppe hat. Und der Steffen Bibo halt den Nachwuchs übernimmt und er mich sozusagen schon auch angelernt hat. Ja. Und er ist ja Sportwissenschaftler und hat da auch schon in vielen Bereichen praktiziert und ist für mich sozusagen ein bisschen ein offenes Lexikon, was das anbelangt. Das heißt, ich konnte da wirklich viel lernen. Aber auch für ihn war es ganz gut, weil ich halt direkt aus der Praxis kam. Also ich kam ja wirklich noch ganz nah, klar, da so ein bisschen am absteigenden Ast, aber schon noch ja irgendwo aus der erweiterten Weltspitze und habe ja 15 Jahre das alles miterlebt, eben wie es im Landeskader ist, wie es im Nationalmannschaft ist, was es, denke ich, so braucht, um wirklich dann auch selber als Sportler überleben zu können. Und ich glaube, das ist halt eine ganz gute Kombi bei uns. Ne? Und ja, jetzt zu deiner Frage noch, ob ich dadurch so ein bisschen weich geworden bin oder was das bedeutet für Entscheidungen. Es ist schon so, dass, also wir haben natürlich Kadernormen, die sind maßgeblich von der DTU vorgegeben. Ne? Aber wir haben schon als Landestrainer auch noch eine eigene Entscheidungskraft. Das heißt, wir können selbst, steht immer überall drin, wir können anhand ja von gewissen, oder wie wir halt denken, wie sich jemand in der Zukunft entwickeln wird oder so, können wir Einzelpersonen auch trotzdem mitfördern. Und das ist wirklich ein Knackpunkt. Also wir haben jetzt auch einen Athleten, den ich jetzt gerade so, an den ich gerade so dabei denken muss, der ist, hat erst vor 1,5 Jahren angefangen, ist unserer Meinung nach sehr talentiert, ist also auch im Vergleich zu unseren Kaderathleten kann er schon absolut mithalten oder ist teilweise sogar besser, hat sich jetzt aber schwer getan, in seinem ersten Jahr die Ergebnisse abzuliefern im Wettkampf. So, und das ist ja auch ein Punkt, wo ich dann sage, na gut, der muss Top 15 erreichen, aber kann ich dem jetzt wirklich nur 1 Jahr geben und sagen, na schön, dies erstmal mittrainiert, du hast das erste Mal jetzt Wettkämpfe gemacht, bist gleich Junior, bei den Junioren eingestiegen, warst jetzt 16 da, wir können dich jetzt nicht mal mitfördern. Ne? So, da bin ich absolut dagegen. Also gerade denke ich, je jünger die Athleten, desto mehr muss man eigentlich schaffen, das breiter zu fächern, weil dir brechen ja sowieso ganz viele weg irgendwann. Und ja, aber klar, also wo ich schon dafür bin, ist auch schon in einem jüngeren Alter eben, ich sag, also es ist ja Nachwuchsleistungssport, was wir hier machen in Nürnberg. Und da ist Leistungssport schon auch mit dabei. Ne? Also die wissen schon auch, es ist jetzt hier, auch wenn ich 16, 17 bin, es ist jetzt hier nicht mehr nur eine Freizeitveranstaltung, sondern ich lebe auch so ein kleines Profileben schon. Ne? Und ja, man sieht ja jetzt auch aktuell bei den Junioren, jetzt war es bei den Jungs in Hamburg, das ist ja, mal sind es die Mädels, mal sind es die Jungs, aber man sieht schon, dass wir jetzt anfangen, ein bisschen hinterher zu hinken. Was zumindest auch jetzt internationale Sachen angeht, ja.
Du hast vorhin was gesagt zum Thema Talent oder explizit bei dem einen Athleten. Nach welchen Kriterien würdest du das beurteilen, dass er talentiert ist? Habe ich mit Steffen Justus ganz, ganz oft schon drüber diskutiert, was Talent wirklich ist. Würde mich einfach mal interessieren, an welchen Kriterien ihr es festmacht, ob das eher eine Robustheit ist oder auch koordinativen Fähigkeiten oder auch einfach, dass er einen Killerinstinkt hat oder whatever.
Also ich habe gestern nochmal darüber nachgedacht, zufällig, wo ich gestern nochmal joggen war. Und dann habe ich auch so drüber nachgedacht, weil ich bin gelaufen und ja, ich bin einfach so, ja, ich glaube 4,45er Schnitt gelaufen und da hatte ich einen 128er Puls und bin wieder 3 Monate gar nicht gelaufen. Ne? Und dann habe ich mir so gedacht, da war in meinem Kopf so, das ist einfach Talent. Das ist einfach nur Talent, was ich mitbringe. Ich habe 4 Kilo zugenommen, ich gehe hier raus und jogge. Ich hätte auch einen Viererschnitt laufen können, ohne groß zu schnaufen. Mhm. Und dann dachte ich, das ist Talent und habe so drüber nachgedacht. Okay, ja, mit dem Steffen Bibo habe ich da auch oft darüber gesprochen, was ist denn eigentlich Talent? Und ich denke halt so, das eine ist auf jeden Fall auch ein Stück weit halt metabolisch. Ne? Also was hast du grundlegend für eine VO2 Max oder halt bestimmte Werte? Da kennt ihr euch noch besser aus wie ich, aber ich sag mal, ich denke, mein Grundwissen reicht zumindest für Nachwuchsleistungssport schon aus. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist schon auch das Mentale, dass du halt dann siehst im Training oder auch im Wettkampf, wie verhält sich einfach jemand. Ne? Es gibt wirklich auch Athleten, da ist es so, wenn die Wettkampfwoche anrückt, dann kratzt er jedes Mal der Hals, ne? Dann werden die schon zittrig. Oder wenn eine harte Einheit, wenn es heißt, es sind jetzt hier nicht 400er gesteigert, sondern wenn wir sagen, ja, dreimal 400 gesteigert und der letzte ist von oben Max, so, dann ist denen schon schlecht den ganzen Tag, ne? Und das sind schon auch so Kriterien, ne? Und ja, das sind auf jeden Fall zwei wichtige Sachen. Also einmal das Mentale, einmal schon auch das, ja, Biologische ein Stück weit. Und dann muss es dir halt, da muss es dir aber auch Spaß machen, das Ganze, ne? Und bei ihm war es zum Beispiel auch noch was, genau, das zählt halt auch dazu, wie schnell sind die Fortschritte? Wenn ich jetzt weiß, der hat vor 1,5 Jahren erst angefangen, der kommt bei uns zum Training dazu, läuft mit denen irgendwie ein 1000er-Programm mit oder macht ein Koppeltraining mit. Ich weiß, der hat schon Radrennen gefahren, hat da sehr gute Wattwerte, hat sich Schwimmen selber beigebracht, schwimmt eine 450 auf der langen Bahn nach einem Jahr, dann sind es schon Sachen, wo ich sage, okay, das geht relativ schnell in eine gewisse Richtung, ne? Und das lohnt sich auf jeden Fall mal, da ja, den mit aufzunehmen, ne? Ja.
Ja, davon gibt es nicht ganz so viele, würde ich sagen.
Nee. Ja, aber auch die Tatsache, wie du was beschrieben hast, dass der sich nicht so, ich sag's mal ganz hart, so ein bisschen nicht blöde anstellt, auf Hessisch sagt man, sich nicht dabbisch anstellt, also ja, nicht so blöd, also der wirklich auch vielleicht so ein bisschen eine gewisse Schlitzohrigkeit hat, ja. Das ist, glaube ich, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil es gibt zig Athleten, die unglaubliche metabolische Fähigkeiten mit sich bringen, aber die einfach zu blöd sind, sag ich mal ganz hart, um das dann auch wirklich im Wettkampf halt umzusetzen. Das zählt natürlich auch ganz, ganz dazu. Das ist ein spannender Faktor, weil ich glaube, in der Literatur wird das, glaube ich, gar nicht so als Talentmerkmal irgendwo dargestellt.
Es gibt ein ganz interessantes Paper, ne? The Bumpy Road to Success. Ja, ja. Habe ich, glaube ich, schon mal zitiert. Ja. Also ich glaube, das fasst es ein bisschen zusammen, was du gesagt hast, Johnny, nämlich, also da geht es auch viel um Resilienz. Also wie gehe ich denn um mit Rückschlägen auch? Ich glaube halt auch, dass du, natürlich brauchst du die physiologischen Parameter, ansonsten geht es auch nicht. Also nur mit mentaler Stärke und ich bleibe am Ball geht es eben auch nicht. Nee. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und Resilienz entwickelt sich ja auch aus einer großen Leistungsfähigkeit heraus, dass ich auch körperlich mit Rückschlägen umgehen kann. Nee. Und wenn ich natürlich Fortschritte mache, dann entwickle ich auch Selbstvertrauen und darüber vermutlich auch wieder eine Resilienz. Aber ich fände es sehr interessant, also so mal wieder aus dem Feld zu hören. Ja, kennen wir, glaube ich, alle. Und ich habe auch längere Zeit im Nachwuchssport, nicht Nachwuchsleistungssport, aber Nachwuchssport gearbeitet. Und da ist es ja genauso. Du sagst, was du heute machst und du kannst es in den Gesichtern ablesen, wer da heute Bock drauf hat und wer da jetzt schon auch vielleicht ein Stück weit auch, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Angst entwickelt vor dem Programm.
Ja, ja. Und ein Punkt, der mir jetzt auffällt, ist auch noch so eine Trainierbarkeit tatsächlich, dass auch ein Zusammenarbeiten mit dem Trainer, dass das auch gut funktionieren muss, ist für mich mittlerweile auch ein Talentmerkmal. Also danach entscheiden wir auch so ein bisschen, wer zum Beispiel dann von den Aspiranten ins Internat ziehen kann oder wo wir eher sagen, okay, stellen wir uns ganz schwierig vor, hatten wir auch schon Fälle, mit denen es dann einfach schwierig ist in der Gruppe, ne? Die sich schwer einfügen oder die schwer mit dem Trainer zusammenarbeiten können. Oder auch sowas wie sehr ehrgeizig zu sein, aber dann muss der Verstand muss trotzdem noch mitspielen. Und das habe ich auch ganz oft erlebt. Ne? Der wird sich nicht anhören, aber Stefan Zacheus ist für mich so ein Beispiel. Ich war mit ihm jahrelang unterwegs und er hat also seine größte Stärke und größte Schwäche gleichzeitig war die Brechstange. So, bis er es irgendwann so halbwegs verstanden hat, ne? Und das zählt auch dazu, dass ich eben nicht das zigte Mal zu einem Athlet sagen muss, ey, wir haben gesagt, du schwimmst hier irgendwie an einer anaeroben Schwelle, keine Ahnung, 1,12er Schnitt, jetzt haut er wieder eine 1,9 raus, weil er ein bisschen ausgeruhter ist und weil, ne, weil er denkt, naja, heute geht's. Ich weiß aber genau, wie das die nächsten Tage dann endet, weil es ist immer das Gleiche. Und der Athlet glaubt's mir aber nicht, ne? Sondern er sagt, nein, hier und ich muss mehr. Und das zählt auch dazu, dass wenn du da zweimal auf die Nase gefallen bist, dass du dann auch irgendwann merkst, ah, okay, hey, es hat hier alles ein System, das Training ist geplant aus einem guten Grund. Klar habe ich eine gewisse Tagesform, aber im Großen und Ganzen macht es schon Sinn, mich an die Vorgaben auch zu halten. Ne? Das ist auch ein Merkmal, ja, also, dass du dann nicht jeden Tag diskutieren musst. Und
das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Ich habe ihn auch mal ganz eine kurze Zeit trainiert. Das ist eine Herausforderung als Trainer. Auch da immer, ich so, warum machst du das jetzt? Ja, es geht doch.
Ja, ja.
Ja, also das, so ist er ja. Sorry, Mark, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich wollte, dass ich reingekretscht habe. Aber ich sehe das genauso, Johnny. Das muss bilateral sein. Coaching ist ja nicht irgendwie eine Einbahnstraße, dass du derjenige bist, der es alles vorgibt, sondern es ist ja ganz klar Teamwork. Ja. Und wenn das, was du als Coach, als Trainer demjenigen mitgibst, wenn das nicht auf fruchtbaren Boden fällt, dann und das nicht irgendwie auch vielleicht intellektuell umgesetzt werden kann, dann ist es schon auch irgendwo ein Nachteil. Ja. Und deswegen glaube ich schon auch das, was du gesagt hast, ganz, ganz entscheidend auch, dass du die, ich nenne es mal Trainierbarkeit von einem Athleten, es gibt auch einfach, die sind halt so gar nicht coachbar eigentlich, weil sie es gar nicht mit sich machen lassen wollen. Das ist schon schwierig.
Du hast ein Schwimmprogramm und du fragst dann in die Gruppe rein, so, und wie läuft's? Ich meine, du siehst ja einiges schon von außen und kannst an den Zeiten so ein bisschen abschätzen, ne? Aber solange es ja alles im Grundlagenbereich ist, kann man sich ja noch ganz gut betrügen und ja auch mal ein bisschen mehr reinhalten, wenn man noch recht frisch ist. Mhm. Ne? Und ja, dann will ich halt eine ehrliche Antwort und dann will ich nicht einfach nur jedes Mal, ja, manchmal neigen auch Mädchen dazu, die dich dann einfach anschauen und sagen, nee, geht oder ja, passt. Sondern, ne, und dann 200er später muss ich sagen, okay, das war's für dich heute, ne? Also das macht ja hier alles gar keinen Sinn mehr, bist du blatt oder so, ja, mir geht's echt schlecht. Sondern ich will ja, ich brauche deine ehrliche Antwort, ne? Darum geht's. So, ja. Es geht nicht darum, immer so nichts zu zeigen um Pokerface. Das kann man dann im Wettkampf machen, aber im täglichen Training muss man da halt ehrlich miteinander umgehen. Aber das sind auch viele Sachen so, die eigentlich auch Spaß machen, ne? Das den jüngeren Athleten auch alles so mit auf den Weg zu geben. Und dann, wenn man dann irgendwann merkt, wie eine Gruppe hier in Nürnberg, ja, jetzt mit 16 Leuten, dass die richtig gut läuft, dass jetzt so lange in der Saison die Stimmung noch Bombe ist, die alle gern nach Tabor fahren. Wir kommen Sonntagabend erst um 10 Uhr zurück. Die wissen, am Montag fahren wir trotzdem um 8:30 schon locker Rad. Es kann auch sein, dass es regnet. Ja, und die Gruppe zieht einfach durch, ne? So. Aber das ist schon ein Prozess gewesen, die letzten Jahre auf jeden Fall zusammen mit Steffen da hinzukommen, ja.
Ja, cool. Also erstmal Glückwunsch dazu. Also ich meine, das ist doch, ich glaube, im Nachwuchsleistungssport das ist das Wichtigste, dass dann auch so eine Gruppe einen trägt. Ich wollte noch mal ganz kurz auf, also jetzt letzten Winter, und ich versuche das ja auch diesen Winter dann nochmal anzugreifen, habe ich auch wieder halt mit viel, viel Jüngeren, also ich kann auch gar nicht mehr sagen halb so alt, sondern noch jünger auch teilweise trainiert. Mhm. Und ich sag mal so, ich gucke dann ja auch mal ein bisschen mit und es ist halt häufig so, sagen wir mal, dass in der Pubertät befindliche Mädchen oder ja, in dem Moment dann noch, du fragst, wie geht's, und sie sagen, es geht, dann weißt du eigentlich, ja, es geht nicht. Ne? Also ja. Es ist so ein Stereotyp fast schon. Ja. Mario, wenn du erlaubst, dann würde ich gerne eine Anschlussfrage stellen. Und zwar habe ich die Frage, ich habe dich damals 2011, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich erinnere mich noch gut daran, in Noosa habt ihr ja auch 4 Wochen trainiert vor Sydney. Ja, ja. Und ich habe damals immer gedacht, da wart ihr ja wirklich auch im Squad, also da habt ihr ja ganz eng zusammen irgendwie gelebt, alle und trainiert. Und ich habe das damals, da war ich auch sehr unerfahren, irgendwie so beobachtet und fand das natürlich cool, deutsche Nationalmannschaft kommt da rein und so weiter. Und es war schon auch irgendwie eine unterschiedliche Rollenverteilung in der Gruppe. Mhm. Ich weiß noch, Paulo Prochnow, der hat sich immer sehr viel Zeit auch außerhalb des Pools genommen, weil der war auch mal der Letzte im Wasser und so. Ganz entspannter Typ. Ich glaube, ihr Jüngeren, ich glaube, damals war es ja auch noch einer der Jüngeren, Sebastian Rank und so weiter. Auch einer, glaube ich, der größten Talente, die wir jemals im Sport in Deutschland hatten. Leider auch nicht durchgekommen. Und so weiter. Ihr habt dann auch auf Roland gehört und gemacht, was er gesagt hat. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, das war Greg Bennett. Der ist ja vielen Hörern heute durch seinen Podcast bekannt. Mhm. Der meinte damals schon, immer wenn ihr reingekommen seid, hatten wir, glaube ich, quasi Trainingsende. Er meinte schon so, er hat nie gesagt, ach guck mal, die Deutschen kommen, sondern kommt immer Team Frodeno.
Ja, ja.
Und wie siehst du das heute, so retrospektiv 12 Jahre später? Wie war damals so die Rolle? War es wirklich um ihn gebaut? Oder hattet ihr vielleicht auch so ein bisschen, sag ich mal, er damals als Olympiasieger, natürlich als der beste deutsche Triathlet damals wie heute, hattet ihr schon so echt auch so ein bisschen Ehrfurcht und dann wurde auch viel um ihn gestaltet, oder ja, wie siehst du das?
Ja, also da stecke ich ja wirklich jetzt sehr tief drin und da kann ich auch eigentlich sehr viel preisgeben. Ja, sind alles keine Geheimnisse eigentlich, aber es war schon so, Jan Frodeno hat natürlich dann polarisiert, ne? Und auch in der Trainingsgruppe. Und jetzt war direkt nach seinem Olympiasieg, hat er schon auch so eine kurzzeitig, so ein bisschen eine schwierige Phase gehabt tatsächlich. Also er ist dann schon so ein bisschen abgehoben auch. Und ich hatte mich immer super mit ihm verstanden. Es ist mir aber auch leicht gefallen, ihm so Kontra zu geben. Und weil er ist ja schon da jemand gewesen, er konnte schon gut austeilen, ne? Und er hat es aber auch akzeptiert, wenn man so auf einem guten Niveau, wenn da so mal ein Spruch zurückkam. Und Ja, dann hat sich das aber alles wieder gelegt. Er hat auch ja dann so ein bisschen Dämpfer bekommen in der WTS und hat auch gemerkt, okay, Olympiasieg ist das eine, weiter durchziehen und Partyleben mal zu beenden ist das andere. Und dann war das bei uns so ein bisschen zwiegeteilt. Also wir hatten da den Wolfgang Thiel damals, der war eigentlich so eine Art Sportdirektor, hatte eine Rolle von der DTU bekommen, die ihm überhaupt nicht lag eigentlich. Er war auch noch so für die Reisen und Orga zuständig und so. Und er kam ja eigentlich vom Schwimmtraining und war unser Schwimmtrainer und das hat er perfekt gemacht. Und dann war es eben der Roland Knoll, der dann den Jan weiter trainiert hat. Und dann haben sich die Gruppen so gesplittet. Also dann war ich beim Roland Knoll dabei. Ich war, also es hat eigentlich so angefangen, ich war beim Roland, habe Jans Pläne bekommen, war ein Jahr komplett platt, weil es viel zu viel war, bin wieder zurück zu meinem Heimtrainer, habe gemerkt, okay, auf die Distanz läuft es auch nicht, da gab es ja noch keinen Training Peaks oder irgendwas, irgendeine Plattform, sondern ein Trainer zu Hause, den du selten erreichen kannst, mich konntest auch selten erreichen, ne? Dann das hat alles nicht funktioniert und dann bin ich wieder zu Roland und dann konnte ich schon deutlich mehr trainieren und Roland hat dazugelernt und hat gesagt, okay, Johnny, für dich machen im Großen und Ganzen so das Training mit Frodo macht schon Sinn, aber wir müssen hier immer wieder Abstriche machen. Und dann war ich auch sehr erfolgreich im Prinzip, ne? Und das war so eine Squad und dazwischen war noch der Gregor Buchholz, der eigentlich beim Wolfgang Thiel war, aber dann irgendwie doch mehr und mehr bei uns mittrainiert hatte, weil wir halt auch sehr gut befreundet waren. Und es war eine Zeit lang wirklich so, ja, es war Roland mit ja, Daniel Unger, also Ungerman, auch noch so ein bisschen mit dabei und Frodo, Gregor und ich und dann war die andere Gruppe Mike Petzold, Christian Bochner, Steffen Justus, ja, ganz früher noch Sebastian Dehmer, Ranky. Aber ja, Ranky auf jeden Fall, genau, Ranky, wie du sagst, meiner Meinung nach auch unglaubliches Talent, also aber absolut am mit seinem Kopf absolut halt am Leistungssport gescheitert, ne, also sich ganz schwer getan, immer wieder auch mit, zum Beispiel, wir waren befreundet, aber er hatte immer eine sehr harte Konkurrenz. Also wenn ich ihn bei einem Rennen geschlagen habe, dann konnte er zwei Tage nicht mit mir sprechen. Ne? Und für mich, wenn er knapp vor mir war, dann war das halt für mich eine ganz normale Situation. Und ja, er war, ja, Ranky noch ganz kurz, der war brutal, der hat so viele Attribute mitgebracht, ne? Der hat sich zurückgehalten. Und dann gibt's immer die klassischen Kollegen, die immer einen Ottschild-Sprint fahren wollten und sowas macht er nie mit. Aber du hast gewusst, das war eine Situation in Südafrika, und du hast gewusst, wenn Ranky jetzt rechts ausschert, Peter Melcher war das damals immer, den kennen die meisten wahrscheinlich nicht, aber auch immer einer, der hat immer drauf gebolzt und konnte auch gut Radfahren. Und dann ist der Ranky auch rechts ausgeschert und dann hast du gewusst, Alter, das macht er fast nie. Aber du hast gewusst, wenn Ranky rechts ausschert für einen 200-Meter-Sprint, dann hat einfach keiner, überhaupt gar keiner hat eine Chance, ne? Und so hatte auch der Peter Melcher überhaupt gar keine Chance. Und so war der Ranky auch, ne? Der konnte halt brutal einen raushauen, aber der hat halt ungefähr im Jahr 1 bis 2 Rennen rausgerissen und die anderen halt ganz hinten, ne? So, mhm. Ja. Aber ja, die Gruppe, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber die Gruppe war dann, es war schon ein Phänomen, die
ist
war.
Ist nicht schlimm, es ist gut. Ja. Das sind ja die guten Geschichten.
Ja, genau. Die Gruppe war so gesplittet eigentlich, aber trotzdem zusammen, wie du sagst. Das war schon in den Trainingslagern in Potsch und Stellenbosch immer so. Und es war auch in Nusa so. Wir waren brutaler Squad, meiner Meinung nach. Also, das könnte in einer internationalen Gruppe nicht besser laufen. Bei den Jungs, bei den Mädels war es anders, ne? Also klar, bei Mädels war Anja Dittmar, Joel Franzmann, Christiane Pilz, Ricarda Lisk. Und die sind in 4 verschiedene Himmelsrichtungen losgelaufen im Dauerlauf, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Also das war, muss für einen Wolfgang Thiel war das die Hölle, die alle zusammen zu trainieren, ne? Ja, also. Nee, aber ich habe brutal profitiert, ne? Weil ich sozusagen dann fast eine Einzelbetreuung mit Frodo zusammen, ja, 2,5 Jahre und Roland Knoll hatte. Und ja, einfach, ich habe einfach mit dem Olympiasieger trainiert, ne? Und konnte ihm auch schon Parole bieten. Und war damals, ja, dadurch halt auch einfach topfit. Ja,
ja, ich glaube, jeden Tag die Benchmark oder 2008 die Benchmark zumindest vor der Nase zu haben, das ist ja auch nicht das Schlechteste. Du hast in jedem Training, kannst du gucken, wo du stehst.
Ja.
Das ist nicht das Schlechteste. Auf der anderen Seite musst du natürlich aufpassen, dass man nicht jedes Training zum Wettkampf ausarten lässt. Aber ich muss nochmal auf einen ganz anderen Punkt eingehen. Du hast vorhin was gesagt, das geht mir jetzt die ganze Zeit nicht aus dem Kopf. Ja, ihr habt ja das Wissen und oder den du hast irgendwie so gesagt, ihr habt das theoretische Wissen oder so und ich bin der Praktiker oder ich weiß nicht genau, wie du das jetzt vorhin gesagt hast, aber die Diskussion haben wir schon so oft gehabt in den diversen Podcasts. Es gibt da kein richtig oder falsch oder kein besser oder schlechter. Und ich glaube, die Mischung ist am Ende ganz, ganz wichtig. Ob das jetzt Daniel ist, der in Saarbrücken als Diplom-Trainer dann großes Wissen mitbringt oder auch den theoretischen Unterbau hat oder Steffen Bibo bei euch in Nürnberg. Am Ende ist es, glaube ich, für junge Sportler nicht nur wichtig, dass man den theoretischen Unterbau hat, sondern auch eben gerade, dass vielleicht jemand, der 15, 16 ist oder 17, dass der auch nach oben schauen kann und sieht, okay, in Saarbrücken gibt es einen Steffen Justus und einen Daniel Unger und in Nürnberg gibt es einen Johnny Zipf und es gibt auch einen Roland Knoll, der natürlich auch als Athlet sehr, sehr gut gewesen ist. Also das, ich glaube schon, dass das der Mix am Ende macht. Und es ist meiner Meinung nach auch besser, wenn du als Coach weißt, wie sich's anfühlt, auf einem gewissen Niveau immer Sport gemacht zu haben, dass du auch dann vielleicht ein bisschen mitfühlend sein kannst und die Dinge halt auch besser einordnen kannst, als wenn du nur aus deiner Labor-Ratten-Situation kommst, sage ich mal, sondern ich glaube, das ist beides entscheidend.
Ja, ja, nee, das ist gut, was du sagst. Also ich denke es auch, es war eher so gemeint, also ich trainiere nebenher ja auch noch so ein paar ambitionierte Age-Grupper und das läuft auch eigentlich sehr, sehr gut. Also ja, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es gut mache, aber halt irgendwie das Zusammenspiel, zumindest sind die Fortschritte immer da und wenig Verletzungen und so. Und das sind natürlich auch Sachen, die ich halt aus der Praxis einfach weiß, ne? Wie baust du, wenn jetzt jemand wenig laufen konnte, wie baust du das auf oder wie steigerst du das? Das sehe ich ja so oft. Und in der dritten Woche werden wieder 60 Kilometer gelaufen. Das geht nochmal 3 Wochen gut und dann ist wieder vorbei. Aber was ich damit eigentlich gemeint habe, ist, ich bin natürlich kein Sportwissenschaftler. Und das sind Sachen, die ich will mir halt auch noch mehr aneignen, um sozusagen dann das komplette Repertoire parat zu haben und dann halt selber zu entscheiden, okay, was bringe ich jetzt wo rein und so, ne? Und es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt ja gar nichts weiß oder jetzt keinen Plan schreiben kann oder gar keine Ahnung habe. Aber klar, ich bin jetzt eben kein Wissenschaftler, das ist schon immer ein Unterschied, ne? Ich bin Coach, Trainer, A-Trainer, habe viel Erfahrung, weiß schon durch den Steffen und natürlich durch viele Sachen, die ich auch gelesen habe oder jetzt A-Trainerschein ein bisschen, wobei da ist das Wissen auch begrenzt jetzt im wissenschaftlichen Bereich, was man da mitkriegt. Aber kann ich natürlich schon jemanden trainieren, ne? Aber halt, wie gesagt, so dann wirklich nochmal wissenschaftlich richtig ins Detail zu gehen und den Körper und die Zusammenhänge dann zu 100% zu verstehen oder zumindest das, was man weiß, das ist nochmal ein bisschen was anderes oder ein bisschen was natürlich noch dazukommen kann, ne?
Ich wollte damit eigentlich nur sagen, du brauchst dann dich nicht unter den Scheffel zu stellen. Das war mir ja, wichtig. Das ganz wichtig, ja. Weil ich meine, es gibt genügend Beispiele von Top-Coaches, die da gar keinen wissenschaftlichen Background haben, die das wirklich aus der Praxis heraus machen und einfach ein gutes Gefühl haben und ein gutes Fingerspitzengefühl haben für und vielleicht auch die Empathie mitbringen, um sich mit Sportlern gut auseinanderzusetzen. Ja. Das sind ganz wichtige Eigenschaften. Es gibt so viele, die unglaublich viele Qualifikationen haben oder Scheine gesammelt haben oder whatever, aber am Ende des Tages bringen sie es nicht in die Praxis. Und das.
Ja, ja, du, also.
Es gibt beides.
Du musst halt am Ende auch. Es muss halt auch funktionieren und du musst halt sozusagen, wenn du für den Athleten das Richtige gemacht hast und selber weißt, warum oder was gefruchtet hat, dann. Ja, ist halt. Der einzige Unterschied ist dann, dass du es eventuell auf wissenschaftlicher Ebene nicht ganz erklären kannst, ne? Aber ansonsten hast du ja trotzdem das Richtige gemacht. Das können ja zwei Leute das Richtige für einen Athleten machen mit verschiedenen Ansätzen. Ne? Das funktioniert ja absolut.
Ja, also ich bin da total deiner Meinung. Ich finde es trotzdem gut, dass du da irgendwie versuchst, auch dich da weiterzubilden sozusagen oder fortzubilden. Weil ich finde das irgendwie, also ist ja auch immer meine Motivation gewesen. Deswegen bin ich da so Fan von, einfach zu verstehen. Also ich habe nicht jede Entscheidung, die ich im Trainingsprozess ja treffe, ist ja wissenschaftlich begründet, sondern ist ja auch auf Erfahrung gefußt. Ist trotzdem schön, dann zu verstehen, warum es vielleicht funktioniert. Und wie du aber eben gesagt hast, 100%, die gibt's nicht, die verstehen wir auch nicht. Dafür ist es zu viele Einflussfaktoren und zu viel Grundrauschen im Hintergrund, gerade im Age-Group-Bereich. Ich glaube, das merkst du jetzt auch, wenn du da arbeitest und nicht nur im Profibereich. du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Was ist denn so ein bisschen aus deiner eigenen Laufbahn das, wo du sagst, das hat mich irgendwie weitergebracht? Oder was sind so Sachen, auf die du heute aufgrund dessen, vielleicht auch aus Fehlern, aus denen du jetzt gelernt hast für dich selbst, sehr, sehr drauf achtest?
Ja. Also das eine ist schon mal, was hätte mich weitergebracht? Und da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, ich denke, ich hätte mir die eine oder andere sehr harte Einheit sparen können und es hätte gereicht, wenn die einfach nur solide gewesen wäre. Ich war dann auch jemand, der gerne, wenn Tempoläufe liefen, dann habe ich gerne einen rausgehauen. Aber was mir mehr gebracht hätte, wäre gewesen, und so ist schon auch meine Einschätzung ein bisschen mittlerweile, auch mit den Jüngeren schon, dass eben Trainingspensum ist erstmal das Alleroberste. Also für mich zählt eigentlich erstmal ein guter Umfang. Ja, ein richtig guter Umfang. Und dann daraufhin basiert dann eben der Rest. Ne, dann gibt's verschiedene Phasen. Dann gibt's jetzt eine Phase, wo man sagt, okay, 2,5 Wochen vor einer DM. Jetzt geht's auch darum, die Grundlageneinheiten, dass man die im Griff hat, dass man nichts übertreibt und dass man dann bei den harten Einheiten halt einen raushaut. Ne? Weil jetzt kitzelt man noch die letzten Prozent raus, den Speed raus, die Wettkampfhärte raus. Aber drumherum ist es oft so, dass wir eigentlich jetzt schon sagen, okay, das Ausdauertraining kommt eigentlich vor den Intensitäten. Wenn ihr merkt, ihr werdet platt, versucht lieber noch lockere Einheiten durchzuziehen und skippt die Intensität. Und früher war es ja eher so, auch in meinem Jugendbereich, du hast gedacht, wenn du dann 3-mal einen raushaust in der Woche und die restlichen 2 Dauerläufe skippst, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Und das würde ich mittlerweile komplett andersrum sehen. Und gerade ich, der...
Sehr gut, danke. Ja.
ist extrem wichtig und extrem wertvoll, dass du das nochmal sagst, weil das, ja. Es gibt ja immer noch so den Mythos, dass man mit kurz und hart zum Erfolg kommt.
Nee, ist es leider nicht. Gerade ich, der energetisch ja oft gestruggelt hat, weil ich schon ja während meiner Karriere sehr dünn auch immer war, aber sehr viel gegessen habe, da wäre es eigentlich wichtig gewesen, halt eben, glaube ich, halt die harten Einheiten so zu machen, wie sie wirklich auch berechnet wurden, um mich auch daran zu halten, aber dann lieber mal anstatt 2,5 Stunden nochmal 3,5 Stunden Rad zu fahren, ne? Oder eben schaffen, das Gesamtniveau nochmal 2-3 Stunden in der Woche hochzubringen. Ich glaube, das hätte mir langfristig, vor allem für die olympische Distanz, dann auch mehr gebracht, ja. Und so sehen wir es jetzt halt auch im Nachwuchs, ne? Weil da war ja lange Zeit, also man hat ja immer so gedacht, naja gut, du musst mit Talent so weit wie möglich kommen. Und dann siehst du, dann hat man wirklich erkannt, jetzt du bist ja ein großes Talent, halt auf den Ebenen, die wir schon angesprochen haben. Und dann kommt das Training drauf, ne? Und das, glaube ich, ist, was ich jetzt so sehe, ja, Lasse Priester, Tim Hellwig, Justus Nieschlag, denen fehlt allen viel Training aus der Jugend raus. So, und dann ist es jetzt auch schwer, den Umfang dementsprechend hochzuhalten. Ne? Dann siehst du halt, wenn Lasse Priester einigermaßen trainieren kann, ist er brutal gut. Oder ein Justus Nieschlag auch. Aber die Phasen, die ohne Verletzung am Stück trainieren können, die sind einfach sehr gering. Ne? Und ich bin schon der Überzeugung, dass da die Jugend, ich weiß ja noch, was der Justus zum Beispiel an Kilometern schwimmen konnte in Saarbrücken. Der hatte einen 14-Kilometer-Schnitt. Da war der schon erweiterte Weltspitze. Und ich bin da 28 Kilometer jede Woche geschwommen, ne? Und ja, da ist der hoch auf 20 gegangen, dann hatte der Schulterschmerzen nach 1,5 Wochen. Und ja, das ist natürlich auch ein Problem, ne? Also, ja, man denkt immer so, ach komm, wenn dann die Schule vorbei ist, dann bist du 23, machst einen auf Profi und jetzt gib mal Gas. Und ich glaube, das geht ganz oft schief, ja.
Das ist witzig oder interessant, dass du das sagst, weil ich habe vorgestern war ein ehemaliger Mannschaftskollege, mit dem ich Radprofi gewesen bin, der war bei mir, der jetzt auch 47 ist und auch wieder Radrennen fährt, Seniorenrennen, und dann irgendwie anfing, jetzt auch über Ernährung nachzudenken. Und er war da und wir haben am Montag da gesessen, haben philosophiert über das, was man früher nicht wusste. Ja. Und was man heute, wenn man die Uhr zurückdrehen könnte, vielleicht besser machen würde, das tut schon manchmal weh, weil wenn du so rückblickend betrachtest, was du eigentlich für einen Scheiß gemacht hast, also was für ein Blödsinn, dann, keine Ahnung, 250 gefahren, ohne irgendwas zu essen, nur mit Wasser, ja. Weil man muss ja dünn sein und muss, man, um Gottes Willen, Fettverbrennung wird gestört, wenn da 1 Gramm Kohlenhydrate dazukommt, so ein Blödsinn halt. Und da hat man sich, glaube ich, die Karriere schon einfach auch ziemlich selbst, oder die sportliche Laufbahn selbst zerstört eigentlich dadurch. Und das ist schon immer ganz, glaube ich, ganz gut, wenn man mit ein bisschen Abstand dann die Dinge, die man vielleicht verkehrt gemacht hat, dass man die nochmal reflektiert und merkt, okay, was kann ich den Sportlern, mit denen ich arbeite, als Coach, was kann ich denen mitgeben, ja, damit sie eben die Fehler nicht machen? Das ist schon
ein guter Punkt. Ich habe nur ein gutes Beispiel schnell dazu, weil wir das ja auch haben. Im Nachwuchs ist ja auch so, dass klar, Gewicht spielt ja auch immer eine Rolle, ne? Und ja, wir sagen eigentlich, die Energie muss erstmal rein und du musst erstmal das Trainingspensum eben nach oben schrauben. Und dann ist ein gutes Beispiel, dass dann vor 2012, weil du gesagt hast, ja, 2008 war eben ja Frodo Olympiasieger und Weltspitze. Man muss ja sehen, der war vor 2012 ja echt lange verletzt dann. Und es ging so weit, dass er immer weiter trainiert hat und die haben ihm dann das Bein ja eingegipst, weil die gesagt haben, okay, du hältst ja nicht ruhig, du brauchst jetzt mal einen Gips für 3 Wochen. Und dann hat er war ja trotzdem noch Sechster 2012, ne, bei Olympia. Mhm. Also mit deutlich weniger Laufumfang. Und dann hat er am Ende zu mir gesagt, er nimmt jetzt nochmal 1,5 bis 2 Kilo ab. Da habe ich gesagt, ey, du bist schon so dünn. Hat er gemeint, naja, er kann im Training nichts mehr draufsetzen, aber wenn er 1,5 Kilo leichter ist, dann wird er nochmal schneller laufen. 10, 12, 15 Sekunden. Und das ist aber die Ende, das ist die absolute, das ist das allerletzte Quäntchen, was du noch, meiner Meinung nach, noch rausholen kannst. Das ist nichts, was du im Winter schon rausholst, wenn du noch ganz normal trainierst, sondern das ist dann ja das Ende der Fahnenstange, ne? Wenn du sagst, du hast deine Ernährung und alles im Griff und du bist jetzt hier irgendwie Jan Frodeno, du kennst deinen Körper schon ewig, du warst schon Olympiasieger, du weißt trotzdem, was du drumherum essen musst und du bist trotzdem noch fit, ne? Ja.
Mhm. Kleiner Querverweis an die Zuhörenden hier. Bitte nicht unbedingt nachmachen, weil wir sind jetzt wirklich im absoluten mega High-End-Bereich und ein Age-Grupper, der vielleicht noch 40 Stunden arbeitet, das sollte das vielleicht nicht so jetzt machen, aber bei Gewicht ist natürlich wichtig, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber klar, das sind die Stellschrauben, das sind die Feinheiten und das macht es am Ende dann auch aus. Das ist halt eben High-Performance-Sport.
Ich finde es auch erst schön zu sehen, dass, also, das wird jetzt auch durch die Norweger transportiert, weil klar, du musst immer, also, wenn es irgendein der Zehntplatzierte macht, dann interessiert es keinen, aber wenn es der Olympiasieger macht, dann ist es halt irgendwie richtig. Und das ist ja schon schön, dass man plötzlich sieht, okay, da ist jemand, der wiegt irgendwie 80 Kilo. Ja, ja. Und der dann in einem Video sagt, ja, jetzt, wenn ich nochmal, jetzt habe ich eine 85er VO2 Max oder so, und wenn ich jetzt nochmal 2 Kilo abnehme, dann habe ich den Next wieder die über 90, war, glaube ich, irgendwann letztens in dem Video. Und dann, wenn dann der Olaf sagt, nee, du nimmst jetzt nochmal 2 Kilo zu und du hast trotzdem über 90. Also, weil ich glaube, die haben die Zusammenhänge gut verstanden. Finde ich schon sehr beeindruckend. Aber cool. Also, finde ich gut, dass ihr das den Kids auch so beibringt. Ich glaube, das ist nach wie vor etwas. Und weil du eben, Mario, im Radsport, das ja aus dem Radsport berichtet hast, ich trainiere aktuell den Paul Voss. Und er sagt, gab ja auch letztens einen Zeitartikel darüber, also über die Tour de France-Leistungen, jetzt von Vingegaard und Pogacar und so weiter. Und da meinte er, ja, wenn er jetzt zurückschaut, also vor 6, 7, 8 Jahren, als er wirklich auch Grand Tours gefahren ist, also er meinte, wir haben teilweise auf Etappen wenig gegessen, bis gar nichts, je nachdem, wie die leicht waren. Mhm. Und irgendwie, heute sind es 120 Gramm die Stunde, vielleicht sogar noch ein Ticken mehr, plus die ganze Trainingssteuerung. Und ich kann ja nur sagen, der hat heute Werte, die er teilweise damals nicht hatte. So, das muss man einfach auch mal sehen. Echt spannend. Meine Frage, weil das fand ich jetzt eben sehr, sehr spannend, wie du die unterschiedlichen Trainerrollen und Sportdirektorenrollen und auch nochmal das beschrieben hast, wie der Dan gearbeitet hat mit dir. Wenn du, heute bist du nochmal 25 und in 4 Jahren ist Olympia, wie sähe dein perfektes Setup aus? Mit allem Wissen von heute und du dürftest dir dein Team zusammenstellen. Wie sähe das aus und warum?
Boah, also also ich könnte mir schon vorstellen, dass er da eine große Rolle spielt tatsächlich. Wenn ich jetzt an den Trainer dann direkt denke, ne? Am Ende hatte ich es noch mit dem Steffen probiert, da war es aber eher das Problem, dass ich dann ja schon am Karriereende war, deshalb hat es nicht funktioniert, hätte vielleicht auch gut funktioniert. Aber der Dan wäre schon tatsächlich jetzt meine Wahl, weil mit dem Roland, das war auch top, aber ich glaube eben zu einer gewissen Zeit hat das für mich alles funktioniert. Und der Dan mit dem Wissen, was er hat und mit seiner Art, die er mitbringt, eben das gesunde Verhältnis dann auch zu motivieren, aber er ist eben auch keiner, der es übertreibt oder er ist auch kein Trainer, der dich jetzt überfordert mit Dingen und mit Wissen, was dich gar nicht interessiert. Ne, ist ja auch so, als Athlet bist du ja immer, kannst du als Trainer viel erklären, aber du musst auch nicht aus jedem Training eine wissenschaftliche Stunde machen, weil das ist dem Athleten auch einfach egal dann am Ende. Ne?
Ja.
Und da war es mit dem Dan war einfach super angenehm. Ne? Also plus, dass ich weiß, er hat wirklich mit wenig Lauftraining, mit dem, was für mich möglich war, zu dem Zeitpunkt nach der Verletzung. Ich glaube, ich hätte unmöglich fitter sein können innerhalb von 8 Monaten. Ne? Also ich denke wirklich, er hat da alles richtig gemacht. Und dann weiß ich auch mittlerweile, dass ich auf jeden Fall einen super Therapeuten bräuchte. Ich wurde da damals von der Isabel Rüdiger dann irgendwann in Saarbrücken auch top behandelt. Und ich bräuchte aber auch noch einen super, oder wie soll ich sagen, auch jemanden, der mich immer wieder irgendwie ins Lot bringt. Und das hatte ich auch später dann herausgefunden. Da bin ich ja immer, da gehen ja jetzt alle hin zum Friedelhans nach Edling. Da trainiert der Patrick Lange mittlerweile bei Korux und so.
Bei Korux,
ja. Und das ist ein Problem jetzt für mich, weil wenn ich jetzt einen Termin brauche, dann muss ich auch 3 Wochen warten. Und ansonsten konnte ich eigentlich anrufen. Und dann hat er eigentlich gesagt, komm übermorgen vorbei. Aber mittlerweile, wenn der Kai Pflaume und alle hingehen, wird es da auch knapper. Aber das gehört auch dazu, ne? Und auch Zahnärzte auf jeden Fall. Also
ein großes Gesund beginnt im Mund.
Ja. Also ein großes Problem von meiner Verletzung war tatsächlich, und deshalb mache ich das auch jetzt weiter mit den Zahnärzten, dass es keine, noch nicht so eine richtige Vernetzung gab. Also ich wurde orthopädisch gut betreut in Saarbrücken, aber es kam immer irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, wir kommen hier nicht weiter. Und da hatten auch die Ärzte dann keinen Plan B verrat, ne? Es ist nicht so. Ich musste mich dann selber kümmern. Hab da geschaut, bin zu Bayern München, Säbener Straße, wurde ich vom Volker Braun behandelt und so. Hab dort viel Geld rausgeschmissen. Hat mir auch nichts gebracht im Nachhinein. Aber der hat auch sein Bestes gegeben, ne? Aber wie du sagst, also so ein Pack dir aufzubauen, wäre mega wichtig. Und dann natürlich auch halt super Trainingspartner, ne?
Also, wollte ich gerade fragen, wer wäre das? Wer wären deine Top 5, damit du eine Sechsergruppe hast?
Ja, jetzt ist ja die Frage, kann ich jetzt in der Zeit springen oder?
Du kannst auswählen, wie du willst.
Ja, das ist ja brutal schwierig. Also Simon Henseleit auf jeden Fall. Ja,
okay.
Warum? Weil der tatsächlich die ganzen Attribute, ich habe ja noch mit ihm zusammen trainiert und der bringt ganz viele Attribute mit von, der ist ein unglaublicher Killer, aber er ist unglaublich, also sehr, sehr angenehm auch im Training, ne? Also okay. Mit dem kannst du reden, mit dem musst du auch nicht reden, der macht einfach sein Ding, der ist abgebrüht, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn da was schief läuft, dann ist der immer noch komplett entspannt, ne? Der bringt ganz viele Sachen für mich mit, was ein Top-Athlet eigentlich mitbringt, plus dem sein Leistungsniveau würde für mich halt als Trainingspartner ausreichen, ne? fährt super stark
gerade. Ich fand den auch sehr reif irgendwie in Hamburg. Also
ja,
ich
habe den
dann nur so im Fernsehen mitbekommen und ich fand die Interviews top, wie er sich da verhalten hat, wie er die Rennen von vorne gemacht hat. So, ich bin jetzt hier vorne, Deutschland hier vorne, in Hamburg, fand ich überragend gut.
Super abgebrüht, ja. Dann wäre es auf jeden Fall Verso Luis noch. Weil ihn kenne ich auch.
Wer?
Oder wie Vincent Louis, also aus Frankreich.
Ne, Vincent Louis, okay.
Ja.
Okay, krass.
Ich muss ihn mal fragen, wie man es wirklich ausspricht. Manche sagen, wir haben immer gesagt, Verso Luis. Aber vielleicht heißt er eher auch Vincent Louis, ne? Ja. Weil auch, ja, alleine halt durch seine Art und auch durch das, was er halt mitbringt. Ne? Er ist in allen Disziplinen ausgeglichen. Er ist auch jemand, der gelernt hat in seiner Karriere, dass 120, 140 Kilometer Laufwochen das nicht nur alles ist, was zählt, weil er halt dann immer wieder verletzt ist, ne? Und ja, ist natürlich vom Schwimmen her auf einem ganz anderen Niveau, ne? Da gibt's schon einige, aber jetzt,
3 hast du noch.
3, schwer, muss ich alle aufzählen, okay, jetzt wird schwierig.
Du brauchst auf jeden Fall auch noch einen Content Creator, brauchst du natürlich auch noch. Das ist ja heute
heute viel wichtiger als alles andere.
Einen Fotografen, der.
Ihr macht Wissen, ne? Aber das war zum Beispiel auch was, wo ich halt schlampig war, einfach früher und erst am Ende dann Gas gegeben habe oder so ein bisschen Gas gegeben habe. Und ja, da merkt man natürlich jetzt auch, dass wenn man sich da gut anstellt, dann kann man manchmal finanziell oder so noch oder für sein Leben noch mehr rausholen, wie das, was man eigentlich über die Leistung vermuten würde. Da macht es auch Sinn, ein Team zu haben. Ja, aber jetzt die Athleten, super trainieren konnte ich auf jeden Fall mit dem Justus Nieschlag eigentlich auch immer. Ja, würde auch sehr gut zusammenpassen. Ja, jetzt wird es echt schwierig. Ja, Frodo mit reinzunehmen ist halt immer, wie du sagst, wenn du Frodo mit in die Gruppe nimmst, musst du halt auch wissen, dass du gibst mir die Gruppe ein Stück weit auf, aber du hast jetzt einen Leader drin einfach, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht mehr deine Gruppe.
Das ist nicht mal meine Gruppe, genauso wenig wie mit Ungerman. oder mit Christian Bruchner und Andreas Rehlert. Also mit Christian Bruchner und Andreas Rehlert, da verzögert sich jede Abfahrt um eine Viertelstunde. Es ist einfach so, ne? Aber jedes Mal, 3 Wochen lang, denen komplett egal. Und dem Trainer auch egal, weil er sagt, ja, denen kann ich echt nichts sagen. Nee, von dem her, ja, jetzt wird's schwierig. Ja, müsst ihr echt nochmal drüber nachdenken. Aber,
ja, ist ja okay, ja. Aber wir wollen jetzt nicht zu lange. Nee, ist ja aber cool. Ja, aber es gibt trotzdem so ein bisschen Einblicke, finde ich. Und auch für jeden auch da draußen. Also ich glaube, das ist auch für die Age-Gruppe auch teilweise wirklich wichtig, sich eine gute Trainingsgruppe zu suchen und auch zu überlegen. Also ich höre das häufig, ja, ich fahre im Radsportverein mit, weil die fahren ja stärker als ich.
Ja.
Kann ein Ansatz sein, aber wenn ich natürlich jedes Mal bei einer GA1-Ausfahrt tot nach Hause komme, war es kein GA1.
Nee.
Ja. Aber cool, ja, mega, finde ich gut. Mario, du guckst so Gedanken verloren.
Ich war wirklich ein Gedanken. Ich habe gerade über das nochmal nachgedacht, was Johnny so gesagt hat. Und ich denke mir dann auch das über das Content Creating Ding, das war jetzt auch wirklich eigentlich gar nicht ernst gemeint, aber ich habe jetzt so gedanklich mal so durchgespult, wer denn jetzt aktuell so im Bundeskader ist oder wer was die für einen Social Media Auftritt haben.
Ja.
Und habe das verglichen für mich mit dem, was so mancher Longo Athlet macht. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch Aufholbedarf, glaube ich schon auch.
Also das, ja, du bist halt nicht bei TikTok, Mario, deswegen.
Nee, TikTok bin ich garantiert nicht. Aber ich glaub wirklich, dass da vielleicht auch mal von DTU-Seite eine Schulung oder sowas vielleicht auch mal hilfreich wäre, dass man den Athleten das mit in die Hand gibt, dass sie Selbstvermarktungsskills sozusagen halt lernen. Weil das machen einige Longos machen das natürlich schon deutlich besser als die anderen. Und die trainieren genauso viel. Also jetzt nicht das Argument, dass die Kaderathleten jetzt signifikant mehr trainieren würden oder so. Ich glaube einfach, das ist, wenn man vielleicht qualiert in Ungnade, aber vielleicht ist man dann auch, wenn man in den sanften DTU-Shows gebettet ist, dass man sich dann vielleicht nicht unbedingt so viel Gedanken darüber macht.
Mit Sicherheit,
und
ja.
Und die Langdistanzler ja irgendwie ihr eigenes Business sozusagen gründen und dann dafür auch selbst verantwortlich sind.
Ja, so ging es mir auch. Du bist ja im Schoße, du bist über die Bundeswehr finanziell ganz gut versorgt, du zahlst ja nichts, du lebst dafür 200 € am OSP. In Saarbrücken, ich meine, da sparst du eigentlich dein ganzes Geld an, alle Trainingslager kriegst du bezahlt, also gibst ja eigentlich nichts aus. Aber dann, da hast du auf jeden Fall recht damit, aber was ich jetzt auch merke, so, da kann man jetzt auch so ein bisschen den nochmal einen Bogen spannen, ist mit dem ganzen Social Media und den ganzen Sachen, die man drumherum macht, und wenn ich mir zum Beispiel ein Team aussuchen würde, dann müsste das ja trotzdem auch ein Team sein, was mich trotzdem entlastet, ne? Und mittlerweile ist ja so, du bist dann Profiathlet, aber du hast auch irgendwie ein kleines Business. Und das kriege ich jetzt auch mit, zum Beispiel dann, wenn eben also ambitionierte Age-Group-Athleten dann sagen, okay, sie sind so an der Kippe und wollen es vielleicht als Profi probieren. So, und dann merkt man relativ schnell, also was bedeutet Profi sein überhaupt? Ne? Profi sein, wie ich es gemacht habe, bedeutet einfach Triathlet zu sein. Fertig. Also kein Alkohol, kein Radler über den Sommer, es war für mich alles egal. Früh ins Bett gehen, früh aufstehen. Jeder Termin muss in meinen Sport reinpassen. Ob jetzt hier eine gute Bekannte eine Hochzeit feiert oder einen Geburtstag hat oder was weiß ich, das nehme ich alles mit, wenn es reinpasst. Aber das lasse ich auch alles sein, wenn ich das Gefühl habe, es passt nicht rein. Ne? Weil es ist eben eine ganz begrenzte Zeit, die ich den Profisport ausüben kann. Und danach ist es vorbei. Du kannst da nichts aufholen. Das war's dann einfach. Und das kriege ich jetzt öfters mal mit, dann sozusagen, dass die Sachen ganz viel vermischt werden. Man denkt so, ja, von meinem Talent her und ich könnte ja vielleicht auch mal Profi und probieren und so. Aber wenn es dann wirklich auch darum geht, eben ja daran zu glauben oder dann auch mal zu sagen, du kannst auch nicht dann von einem Sponsorentermin zum anderen hetzen, nur um da nochmal 150 € mitzunehmen. Wenn du sagst, ey, dir fehlt schon wieder ein ganzes Trainingswochenende, ne, oder so. Dann ist einfach für mich kein Profi mehr, ne? Sondern Profi ist alles zu tun, damit am Ende die bestmögliche Leistung rauskommt zu einem Ziel, was man halt im besten Fall schon definiert oder halt ein Fortschritt, den man erreichen möchte. Und alles andere muss ich hinten anstellen, ne? Und
ja, da darf ich unterschreiben?
Ja, da scheitern ganz viele dran. Also meiner Meinung nach, ne?
Voll, ja.
Und ja, ich glaube, die Diskussion haben wir auch schon ganz oft geführt. Wo fängt halt Profisport an oder was ist die Definition von Profisport? Also viele haben halt eine Profilizenz oder einen Elitepass, aber die sind ja per Definition keine Profis, weil sie keinen Cent verdienen. Und
wenn die dritte Einheit am Tag, ne, wenn die in die Hose geht oder ich die schlecht machen muss, weil ich nachmittags noch unterwegs war und ich war so müde, dass mir die Augen zugefallen sind und ich habe aber mir nicht schnell was reingepfeffert und noch ein Espresso getrunken oder so und mein Powernap gemacht und nochmal eine Stunde in die Gänge gekommen und die Einheit abgefackelt, sondern ich hatte eben was anderes zu tun noch. Ne? Und wenn ich sowas ständig habe zwischendurch, ja, dann bin ich in meinen Augen halt kein richtiger Profi einfach, ne? Weil ich hätte dann mich einfach hinlegen müssen und sagen müssen, die Einheit nachher zählt, was kann ich dafür tun für die Regeneration und was zählt da dazu? Ja, und dann kann ich halt, wenn ich dann selbst ein Studium zum falschen Zeitpunkt kann sehr viel Stress sein, meiner Meinung nach, wo ich dann später zurückblicke und sage, okay, die letzten 3 Jahre hätten auch anders verlaufen können im Sport, ne?
Voll, ja.
Ja gut, das Fass können wir auch nicht wieder aufmachen, was das Thema duale Karriere angeht sozusagen, mit dem, was ja, vielleicht Ausbildung angeht. Wo ist jetzt mit deinem Schwerpunkt? Also gib mal dem Athleten mit, ey, du musst auf jeden Fall deine Ausbildung irgendwie fertig machen, weil das ist auch ganz, ganz zentral. Oder gibt es Unterstützung von universitärer Seite, dass man vielleicht auch mal ein Urlaubssemester einplanen kann? Bei mir ging das damals noch, aber ich weiß nicht, wie es heute ist.
Kannst du ja immer noch relativ frei gestalten.
Ja? Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber das wäre halt schon, glaube ich, auch einfach wichtig, dass man da ein bisschen Unterstützung hat. Und jeder fordert Ergebnisse und ja, wenn die Ergebnisse dann ausbleiben, dann wird der Sport da fallen gelassen in Deutschland relativ schnell. Das ist ja auch ein Problem, was wir im deutschen Spitzensport haben. Und dann stehen die auf der Straße und haben halt nichts und haben halt irgendwie auch eine Lücke im Lebenslauf. Ist halt immer ein bisschen blöd.
Was ich aber wirklich gut finde, Johnny, du bist ja auch sehr offen heute und ich finde, das ist auch mal echt wichtig, dass jemand das sagt, der eine erfolgreiche Karriere hinter sich hat. Das ist ganz realistisch. Also worum geht es denn wirklich? Und ich habe das häufig auch, gerade jüngere Profiathletinnen, die man dann irgendwie betreut, die den Sprung versuchen zu schaffen und die sagen, ja, ich habe das Training gemacht. Aber wie du gerade beschreibst, ist es halt nicht das Training machen, sondern es ist alles für das Training zu tun. Viel wichtiger als nur irgendwie, sage ich mal, dass die Einheit grün wird irgendwo. Ja. Und das, wenn man dann zwischen 2 Einheiten in 2 Uni-Vorlesungen saß oder noch irgendwie, wenn man Sport studiert, noch einen Kurs hatte, also das ist ja noch schlimmer, dann kriegt man Muskelkater von einer ungewohnten Bewegung oder sowas. Also das sind natürlich so Aspekte, die werden dann ganz schnell ausgeklammert, die kriegt man ja auch nicht immer mit, weil sie werden dann eher verschwiegen. Und deswegen finde ich es gut. Also ich glaube, da draußen ist sich immer noch teilweise nicht bewusst, was es wirklich heißt, Profi zu sein. Ja, also was bedeutet das? Und das ist halt, wie du sagst, und das finde ich ganz, ganz wichtig, du musst Triathlon leben. Es ist geht nicht anders.
Nee, gerade bei so einer Sportart, ne? Da hast du einfach, du hast ja, also ab einer gewissen Stundenanzahl, du hast ja gar nichts mehr außenrum, ne? Und die wenige Zeit oder Freizeit, die du hast, die musst halt regenerieren. Klar, kannst ja dann auch mal Freizeit verbringen oder abends mal wo abhängen oder so, aber du kannst nicht dein komplettes Leben in allen möglichen Bereichen verwirklichen, sondern du musst damit zufrieden sein, zu sagen, ich will jetzt hier Profisportler werden, ne? Und am Ende wird es dann alles klappen, auch das Vertrauen. Und es ist auch schon was wir jetzt im Nachwuchs merken, dass, habt ihr vielleicht mitbekommen, so die Ergebnisse in Hamburg, da waren ja auch 2 von uns am Start, von unseren Junioren. Und ja, die waren um Platz 40, Platz 50 rum. Und man muss sagen, dass der Jan Pluter hatte ein bisschen Pech mit dem Schwimmen, sonst wäre da mehr gegangen. Aber im Prinzip haben die keine großen Fehler jetzt gemacht, ne? Sondern die haben das schon eigentlich abgerufen, was da ist. Und die sind ja deutsche Spitze damit. Also so absolute deutsche Spitze. Und wenn ich jetzt sehe, was selbst hier im Sportinternat, was es bedeutet für die Schule zu machen, das Abitur zu machen und hier mit ganz kurzen Wegen zu trainieren, hinken wir eigentlich durch grobe Einblicke, die man hat, hinken wir halt doch mit ein paar Trainingsstunden anderen Ländern hinterher, sei es halt jetzt mittlerweile Ungarn oder Frankreich, ne? Oder Portugal, die da richtig Gas geben. Und ja, jetzt ist die Frage, also jetzt ist es für uns halt ganz, ganz schwierig, daran zu gehen, ne? Und das ist halt einfach in Deutschland ein Systemproblem. Es ist einerseits vom Verband aus, aber es ist auch ein Systemproblem eben, was ist der Sport wert? Das ist ja die alte Leier. Und jetzt haben wir natürlich Sau, wie zum Beispiel die 2 Semmlers, die sehr ambitioniert sind, ne, die auch sagen, hey, wir sind bereit, den Weg zu gehen. Aber man muss dann wissen, man spricht selbst in der Streckung dann von 25 Schulstunden und im Minimum 25 Trainingsstunden. Da hast du 50 Stunden. Da bist du im Prinzip ja kein Profi, ne? Weil da trainierst du genug oder einen Ticken zu wenig und hast nebenbei noch unglaublich viel zu tun. So, aber anders geht's nicht, ne? Und dann, ja, dann wird natürlich irgendwo, dann brauchst du mal das ein oder andere Talent, was dann so talentiert ist, dass trotzdem Richtung Medaille geht bei einer Junioren-EM oder WM, ne? Aber das ist halt, ja, es ist unglaublich schwierig. Und da bin ich mal gespannt, wo der Weg hingeht, weil uns da die anderen Länder sonst einfach davonziehen irgendwann, ne? Das ist auch ein Bereich, ist jetzt nicht so Age Group zum Profisportler, aber es ist auch ein Bereich, wo wir ja sagen, ne, es ist Nachwuchsleistungssport in dem Moment, wo ihr eine Medaille holen wollt, in dem Moment, wo ihr einen gewissen Kaderstatus braucht, um dann auch in die U23 zu gehen, eventuell mit einem Bundeswehrplatz oder so, ne, Sportfördergruppe, weil ansonsten müssen es ja sowieso die Eltern finanzieren und dann ist ja auch schwierig. Und ja, da sind schon viele Sachen, wo ja, die nicht ganz einfach sind.
Ja, aber ich glaube, ich hoffe ja, dass sie mit dir jemanden haben, der ihnen das dann auch ganz klar aufzeigt. Aber zu meiner letzten Frage für heute, dann wir langsam zum Abschluss kommen. Du hast, eben haben wir von Trainingspartnern, du siehst, du bist heute immer limitiert, kriegst immer eine gewisse Anzahl an ehemals Trainingspartner. Jetzt sind es drei Sachen, die du nutzen kannst für dein Training, auf die du nicht verzichten kannst. Oder welche würdest du auf jeden Fall auswählen? Egal was es ist, du kannst auch hier kreativ werden. Auf welche drei Sachen kannst du im Training nicht verzichten, um gut coachen zu können?
Ich jetzt als Coach, also.
Genau. Nicht als Athlet, sondern okay. Du bist ja jetzt Coach, ja. Der Switch.
Also im Age-Co-Bereich ganz klar auf einer Online-Plattform. Am Stützpunkt läuft es noch ohne. Also da arbeiten wir hauptsächlich noch mit Excel und so. Das geht auch alles, wenn ich die Athleten jeden Tag sehe. Ansonsten online, weil ich brauche irgendwo den engstmöglichen Kontakt. Den brauche ich einfach. Und der muss auch relativ unumständlich sein. Ne? Da bringt es mir nichts, wenn am Tag jeder 10 WhatsApp schreibt und ich dann noch durcheinander komme. Ne? Sondern wirklich eine Online-Plattform, sage ich, ist mittlerweile ein brutales Tool als Trainer. Jetzt wird es schwierig, weil
ich. Du kannst ja auch mal in on deck, wenn du die Athleten siehst jeden Tag. Worauf kannst du da nicht verzichten?
Also haben wir große Probleme gerade damit auf dem Rollenraum. Ein Raum, in dem man ordentlich alle Rollen hinstellen kann und stehen lassen kann, weil das im Nachwuchs einfach im Internat, das ist ein großes Thema. Ne? Du hast immer wieder, wir wollen alles draußen machen, aber ohne vernünftigen Raum, wo du sagst, da steht unser Laufband und da stellen die Rollentrainer. Gerade wenn der Herbst und der Winter kommt oder du sagst, heute shiftest den ganzen Tag, dann bin ich immer ein großer Fan davon, das Training nicht zu verschieben und so, sondern eine Möglichkeit zu finden, das durchzuziehen. Ein Rollenraum ist unglaublich wichtig. Ein Raum, wo du Indoor was machen kannst. Ne?
Okay.
Ja, und es wird brutal schwer, weil ich denke so an ganz viele Tools und Sachen, aber im gleichen Moment, dass ich auf alles irgendwo, meiner Meinung nach, irgendwo verzichten könnte.
Wir hatten mal die ganz einfache Stoppuhr. Kannst du darauf verzichten?
Naja. Das ist eine brutale. Also klar, ich muss natürlich wissen, wie die Zeiten sind. Ne? Aber es ist, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist auch oft so, zum Beispiel, wenn ich am Beckenrand stehe. Also jetzt nach den vielen Jahren jetzt. Also ich sehe ja, wie die ankommen. Ne? Und ich sehe, wie die schwimmen. Und ich kann die Zeiten, ich schaue zwar auf die Stoppuhr und stoppe die Zeit, aber es ist jetzt keine Überraschung um 5 Sekunden hin oder her von dem, was ich denken würde, was die gerade schwimmen. Ne? Aber du hast schon recht, irgendein Parameter braucht man auf jeden Fall. Ja, Stoppuhr ist schon wichtig, aber noch wichtiger ist tatsächlich, das haben wir zum Glück, das 50-Meter-Becken bei uns. Ja, ein 50-Meter-Becken mit genug Platz. Also das ist wirklich eigentlich schwimmbar, das ist eines der wichtigsten Sachen, finde ich, zu. Also vor allem mit einer großen Gruppe auf der Sprint- und Kurzdistanz. Das ist unumgänglich, ja. Also viel wichtiger wie das allerbeste Fahrrad, ne? Das muss ich schon auch ganz klar sagen. Also,
ja. Also Infrastruktur kann man
Infrastruktur bei dir zusammenfassen. Infrastruktur ist für uns im Nachwuchs, ist für uns unumgänglich.
Cool, ja, gute Aussage, ja. Mario, deine letzte Frage für heute.
Ja, wir waren ja jetzt schon in deiner Vergangenheit, jetzt sind wir in der Gegenwart. Und jetzt der nächste Punkt, wie siehst du dich und in deiner Rolle in den nächsten Jahren? Das würde mich einfach interessieren. Was ist deine Vision?
Wird der Bundes-Johnny Realität? So, das ist doch die Frage.
Der Bundes-Johnny, genau.
Ja, also, das ist eine gute Frage. Und ich fange jetzt erst an, mir da Gedanken machen zu können, weil, hatte ich ja schon gesagt, ich bin direkt als Trainer da quasi in den Shop reingerutscht, der mir sehr viel Spaß macht. Und wir haben jetzt auch noch die letzten anderthalb Jahre umgebaut, sind eben in Eigenheim umgezogen. Und das heißt, ich war einfach ausgebucht jetzt eineinhalb Jahre. Ne? Also deshalb, ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, euren Podcast öfters anzuhören. Aber es ist der Wahnsinn, ne? Wenn du jetzt Trainer bist, du bist immer noch am Lernen, du hast ein paar Age-Cooper nebenbei, du bist hier Stützpunkttrainer und jetzt baust du auch noch um und machst ganz, ganz viel selber, halt auch um Geld zu sparen. Dann ist einfach, und ich mache auch noch selber gern Sport, das muss man ja immer wieder dazu sagen. Ich bin einfach von Grund auf, in meinem Wesen bin ich einfach Athlet. Also ich kann mal einen Tag in der Woche nichts machen, aber ich muss eigentlich sehr viel Sport machen, schon 10, 12, 14 Stunden, weil ansonsten bringt mir alles andere auch nichts. Das ist einfach in meiner DNA, ne? Und jetzt fange ich an, halt mir auch Gedanken zu machen. Ich will schon hier ja in Bayern bleiben. Ich meine, ja, also mit der Theresa bin ich jetzt seit über 12 Jahren zusammen und wir wohnen jetzt hier quasi neben ihren Schwiegereltern und konnten uns das da selber umbauen. Und das heißt, ich will schon hier bleiben. Ich will die nächsten Jahre auf jeden Fall auch gern Landes.
Neben ihren Eltern.
Neben ihren Eltern,
nicht
ja.
Nicht neben ihren Schwiegereltern.
Ah, nee, neben meinen Schwiegereltern im Spiel. Ja, nee. Okay. Und dann will ich hier schon noch einiges aufbauen, zusammen halt auch mit dem Steffen und Roland in Bayern und das weiter voranbringen. Und die Frage mit dem Bundes-Johnny ist aktuell schon relativ klar zu beantworten. Also, nee. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Hier habe ich eine Perspektive. Wenn ich jetzt hier einen guten Job mache, dann, also wir haben in Bayern sehr viele Möglichkeiten und Mittel, ne? Und wenn wir einen guten Job machen, dann wird uns seitens des Präsidiums, haben wir ganz viel Vertrauen. Das heißt, wir haben auch viele Möglichkeiten. Wenn man hier an einem Strang zieht, wir konnten ein großes Team aufbauen mit Schulprojekten, also es gibt Fahrräder und so weiter, die in die Schulen gehen, die Schulveranstaltungen machen, die da schon versuchen, eben Kinder für Triathlon zu interessieren. Ne? So haben wir in allen Altersgruppen verschiedene Projekte angemeldet, Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt Bundestrainer bin, erstmal bräuchte ich noch eine andere Qualifikation tatsächlich, weil ja, die DTU legt ja viel Wert drauf. Und dann da wurde so oft durchgewechselt die letzten Jahre, dass ich mir einfach denke, also großen Spaß kann es ja aktuell nicht machen, so in dem System. Und ich kenne das System ja auch ein bisschen, ich kenne ja immer noch viele Leute. Und ich brauche einen Fortschritt. Ich brauche die Möglichkeit, dass wenn wir Pläne haben und was durchsetzen wollen, dass es dann nach vorne geht. Und das kann ich hier in Bayern machen, auch wenn es nicht auf Bundesebene ist. Aber ich glaube, Bundestrainer, da braucht man eine ganz gefestigte Person demnächst, die mal richtig, die ganz viel weiß, die ganz viel Einblicke hat, die sich aber auch ein bisschen traut, ein bisschen aufzumischen, ne? Und wirklich viel, bei vielen Sachen sagt, zum Beispiel der Athlet, wenn wir Erfolge wollen, dann müssen die Athleten im Vordergrund stellen. Ja, da fängt schon bei Geldern an, ne? Wo es manchmal schwer ist, Abrechnungen und so weiter, und du weißt, okay, ich könnte jetzt ganz viele Sachen aufmachen, ne? Die wir dann in Bayern halt eben anders machen. Ja, weil du hast ja immer verschiedene Mittel, du hast ja Fördermittel, du hast ja andere Einnahmen auch. Du kannst immer am Ende was für einen Sport machen, wenn du es eben willst. Ja, und Bundestrainer, da hätte ich jetzt aktuell so keine Lust drauf, weil.
Klare Aussage finde ich sehr, sehr gut. Ehrlich, also ich glaube auch, dass das gerade, also du hast das ja schön zusammengefasst, irgendwas kann da ja nicht stimmen, dass man so lange sucht und die Leute immer wieder abspringen, und das ist ja wirklich, also eigentlich würde man ja denken, also jetzt junge Sportstudierende, so wie ich vor vielen Jahren, die würden ja, starten das ja vielleicht mal mit dem Traum, ich möchte mal da ankommen.
Ja, klar.
Aktuell hat man nicht mehr das Gefühl, dass Leute da ankommen wollen, und weil sie auch vielleicht nicht ankommen können. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, und guter Appell von dir. Ganz realistische Einschätzung, finde ich gut.
Ja. Du denkst ja Landestrainer, Bundestrainer, ne? Zum Beispiel, das wäre ja so ein, also es wäre ein krasser Karriereschritt, den können ja nur wenige machen. Aber ja, ich wüsste gar nicht, dann musst du ja auch sehen, dann müsste ich da nochmal nach Frankfurt ziehen und so. Das ist jetzt auch irgendwie.
Hey, nichts falsch sagen.
Nee, Frankfurt. Nee, kann ich verstehen, Johnny, kann ich verstehen.
Ich komme überall zurecht, ne? Aber wenn du jetzt hier umgebaut hast und alles, und irgendwann musst du ja auch mal ein bisschen Familie aufbauen und so, ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt bequem werden will, aber keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, also ich wüsste, was ein Bundestrainer eigentlich machen sollte in der DTU, da hätte ich eine ganz gute Vorstellung. Aber ich weiß nicht, ob das die Vorstellung der DPU ist. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, ne? Und also er will, nee.
Ja, gut, nee. Dann lassen wir das jetzt mal. Also, sonst driften wir da so ab. Ja, dann, ich glaube, Mario, dann bedanken wir uns ganz herzlich.
War richtig geil.
Ich glaube, an alle da draußen, die vielleicht hast du ja noch Kapazitäten, ich sage das jetzt einfach mal, die vielleicht auch als Age Group noch einen Coach suchen. Ich glaube, hier ist ein, wenn ich das sagen darf, ein ganz großes Talent. Wir haben immer Talent gesprochen. Ich glaube, du hast hier heute, finde ich zumindest, Volltalent bewiesen. Hast irgendwie eine coole Einstellung zu all dem, hast eine große Erfahrung aus dem Leistungssport. Ich habe nur eine Bitte, mach das weiter so, bleib deinen Prinzipien treu, versuch da in Bayern was aufzubauen, weil ich glaube, dann haben wir vielleicht in 5 bis 10 Jahren weniger Probleme im deutschen Triathlon. Danke.
Ja, danke schön. Danke für die Blumen auch. Hat Spaß gemacht.
Tipptopp, ich schließe mich dem an. Schließe mich dem an und alles Gute dafür, auf jeden Fall.
Genau. Alright. Dann, Mario, bis zum nächsten Mal.
Machen wir einen Deckel drauf und bis zum nächsten Mal.
Perfekt. Okay.
Also, ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.